Wenn schon Marathon, dann Drama. Oder wenn schon Drama, dann Marathon. Jedenfalls, das Notebook, das Philipp Flieger in der vergangenen Woche im Real-Life-Hack aufgenommen hat, sucht seinesgleichen. Der Bestzeit-Podcaster mit Marathon-Bestzeit unter seltsamen Umständen, aber hört selber den Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, mein Lieber, jetzt haben wir einen Partner mit Generali, die zwar eigentlich ja ihren Claim auf Bewegung leben, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du in dieser Woche vielleicht nicht doch in der Krankenversicherungsabteilung ein bisschen besser aufgehoben bist von Generali als in der Bewegungsabteilung. Ja, wie geht's dir, mein Lieber?
Ralf, schön, dich zu sehen. Und wir haben auch letzte Woche doch ein paar Mal mehr noch telefoniert als sonst, was den ganzen Umständen auch, sagen wir mal, zuzurechnen ist, die letzte Woche nach unserer Aufnahme mich noch sozusagen ereilt haben, als ich am Mittwochabend die Folge für Freitag hochgeladen habe. War mir nicht klar, was ab Donnerstagmorgen alles auf mich warten wird. Und ich muss sagen, ich war echt also Sonntag physisch und psychisch komplett durch. Ich habe jetzt ein paar Tage mal nicht so viel gemacht und versucht mal ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen. Es war, sowas habe ich noch nicht erlebt. Also ich sag mal so, der ein oder andere hat mir schon geschrieben, dass sie doch auf den zweiten Teil des Buches hoffen, weil Stories bin ich ja quasi im Real Life gerade am Schreiben. Ich weiß nicht, ob es schon für ein zweites Buch reicht, aber das kannst du dir nicht ausdenken. Also das war einfach Wahnsinn, was die letzte Woche da alles abgegangen ist.
Ja, also heute wartet jedenfalls eine Menge auf euch. Wir dröseln das mal so langsam auf. Ich weiß noch nicht, ob wir hinten anfangen oder vorne anfangen, weil es hat beides seinen Reiz. Dann wollen wir natürlich ein paar Aktionen mit euch noch weiter besprechen. Family and Friends läuft noch, ein paar coole Sachen, die wir gemeinsam mit Generali auf den Weg bringen wollen mit euch. Und so kurz vor Weihnachten gibt es auch ein paar Giveaways und ein bisschen was Neues von uns. Und wir diskutieren große Weltpolitik und so weiter, was wir alles vorhaben heute, das ist Wahnsinn, ja. Und Philipp hat ja im Prinzip das gemacht, was wir auch immer empfehlen, ja. Also wenn es so richtig stressig wird und die Welt über euch zusammenschlägt und ja, ihr denkt, okay, jetzt ist halt irgendwie Ende und ich weiß nicht mehr weiter, dann geht einfach laufen. Und das hat Philipp auch gemacht am Sonntagmorgen. Gut, er war gerade in Valencia und hat sich gedacht, okay, gehe ich halt ein bisschen laufen. Ist dann ein bisschen länger geworden und ein bisschen schneller, aber er musste das ja alles irgendwie rauslaufen, ja. Fangen wir vielleicht dann doch am Sonntag an, oder? Als du dann da so morgens gestanden hast, ja, war das dann wirklich so krass anders als sonst, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich Bock hier zu laufen, oder war dann tatsächlich das ganze Ungetüm, das du da durchleben musstest, noch irgendwie an dir, in dir, auf dir drin? Er denkt nach.
Es ist kurios. Also, ich meine, die Tage vorher waren wirklich also das absolute Gegenteil von optimal. Es war eigentlich absolut beschissen. Und bis ich Samstagabend mich irgendwann ins Bett gelegt habe, was auch sehr, sehr spät war, kann ich nachher alles noch erzählen, war es dann kurioserweise Sonntagmorgen für einen Moment so, wie es sonst auch ist, ne? Also natürlich irgendwie habe ich mich jetzt nicht so geil gefühlt und nicht so ausgeruht, aber der Tag beginnt und dann beginnen halt auch so die Routinen, die man halt vor so einem frühen Wettkampf halt macht, ne? Also du fängst halt an zu essen, du richtest dein Zeug hin, du richtest oder hast ja dann auch nicht so wahnsinnig viel Zeit im Hotel, sagen wir mal, weil wir ja irgendwann da noch hin mussten zu der Start-Venue und spätestens als wir dann dort waren, ich hatte halt einfach auch die Tage vorher natürlich nicht Zeit, mir das alles anzugucken. Insofern war das schon auch noch ein bisschen vielleicht, in Anführungszeichen, aufregend. Du wusstest ja gar nicht, wo wir da dann unsere Sachen lassen können. Das Aufwärmen hat ja auch in so einem, ich weiß nicht, wie sonst beim Valencia-Marathon fürs Elitefeld ist, aber wir waren ja dann schon, also halt sehr getrennt lief das ab, dass die Athleten da, die Manager da, dann in dieser Tiefgarage oder was das da war, in diesem Parkhaus, in so einer Länge, waren dann da so wie so Boxen, sag ich jetzt mal, für verschiedene Managements oder Trainingsgruppen, wo dann halt immer so 6 Leute maximal drin sein durften und ihre Sachen ablegen durften. Und irgendwann, als du dann zum Einlaufen gegangen bist, dann spätestens dann weißt du ja, okay, in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde stehst du an dieser Startlinie und ab da läuft dann schon so dieser Film ab, den man halt immer dann hat, irgendwo diese Automatismen, läufst so und so lang ein, du machst das Stretching, dann heißt ja irgendwann bei denen ja auch schon relativ früh, dass wir da auf diese Brücke hoch mussten, wo der Start ist, was von dem Parkhaus aus schon noch ein Stück war. Und oben war es auch bitterlich kalt. Also das hatte ich auch echt unterschätzt, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich an dem Morgen überhaupt noch die Handschuhe und die Armlinge in den Rucksack reingemacht habe, weil da hat es gezogen wie sonst noch was. Und dann, klar, dann vergeht die Zeit schnell. Also dann sind es noch 10 Minuten und dann machst du da 2 Steigerungen und bewegst dich ein bisschen, versuchst dich warm zu halten. Und als dann der Countdown da lief, dann warst du voll im Wettkampf oder war ich voll im Wettkampfmodus drin. Dann blendest du das irgendwie auch aus oder du vergisst es einfach, weil es hilft dir ja auch nicht, sich das nochmal in dem Moment zu rekapitulieren, was man die letzten 48 Stunden hinter sich hat, sag ich mal.
Ja, es war ja so, dass ich ein bisschen mit dir telefoniert hatte, also deutlich häufiger als normalerweise, ja. Dass ich ja auch mit deiner Frau, mit Barbara telefoniert hatte, weil wir haben ja dann auch überlegt, was machen wir denn jetzt überhaupt und machen wir jetzt am Sonntag das, was wir vorhatten und was wir auch gemacht hatten, haben dann ja den Insta-Live. Hack da, der super cool gelaufen ist, ja, wahrscheinlich wollten dann halt auch alle wissen, was passiert da jetzt mit dir, ja, also auf jeden Fall, wir haben auf unserem Instagram-Account jetzt dank des Wochenendes schon eine riesen Explosion gehabt, wir sind jetzt irgendwie bei knapp 900 Followern, aber
ist richtig gut,
ja. wir hatten aber an diesem Sonntag gegen Endphase des Marathons gleichzeitig, also live gleichzeitig, über 500 Menschen, die bei uns dieses Instagram-Ding angeguckt haben und wow. Nochmal, da waren ja nur Barbara zu sehen, das ist jetzt ja ein Grund einzuschalten, aber ich halt auch und ziemlich verpennt, ja, und das ist kein Grund einzuschalten. Ja, man konnte keinen Lauf sehen und gar nichts. Ja, das ist halt wirklich irre, ja. Und da hat Barbara natürlich dann schon gesagt, sie hat sich am Abend dann nochmal unseren Podcast angehört, weil sie keine Muße hatte, den Podcast anzuhören. Ich weiß gar nicht, was ihr macht so den ganzen Tag, dass sie keine Chance hatte, den anzuhören. Jedenfalls sagte sie dann, ja, als ich die ersten 5 Minuten gehört habe, da habe ich ja gleich gewusst, ihr habt es ja auch verschrien. Ihr wolltet es ja nicht anders. Wir waren ein bisschen zu sonnig in unserem Gemüt, wie es so unsere Art ist.
Ich habe das total vergessen.
Ja, du hattest das vergessen, aber als sie das gehört hat am Samstagabend, hat sie mir gleich eine Message geschrieben. Ihr habt es ja auch verschrien. Ja, nur Späße gemacht über das Ganze da, ja. Und dann war da halt dieser Donnerstagmorgen und alles war plötzlich ganz, ganz anders und nicht mehr zum Lachen, sondern ganz realer Wahnsinn.
Ja, ich dachte mir, Donnerstag, so ein halber Tag, sagen wir mal, wo mir klar war, ich bin noch zu Hause. Der Plan war eigentlich, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch gesagt, dass ich am Donnerstagnachmittag nach Frankfurt fahre und am Flughafen eine Nacht übernachte, damit ich am nächsten Morgen entspannt den Flug nach Valencia bekomme. Insofern hatte ich am Donnerstag nicht viel auf dem Zettel. Wie gesagt, Podcast hatten wir alle schon vorbereitet für Freitag. Ich wusste, Donnerstag gehe ich noch eine kleine Runde laufen. Ich packe mein Zeug, versuche ein bisschen alles irgendwie relaxed zu machen. Und ja, bin da auch gar nicht so früh aufgestanden, weiß nicht, 7:30 oder so, saß so beim Frühstück so kurz nach 8 und dann klingelt so das Telefon und dann war da eine anonyme Nummer drauf und das ist eigentlich dann, als Sportler ist man dann schon immer so, schrillen die Alarmglocken, sag ich mal, dann dachte ich mir, okay, normalerweise Dopingkontrolle, aber macht gar keinen Sinn, weil ich bin ja zu Hause, die können ja einfach klingeln, aber besser mal rangehen. Und ja, dann wurde mir erklärt von dem Labor, wo ich meinen PCR-Test gemacht habe, um nach Spanien einreisen zu dürfen, ja, dass der positiv wäre. Und also ich weiß das noch, in dem Moment, wo die mir das gesagt hat, da ist mir ist fast das Telefon aus der Hand gefallen. Weil das ist, also wenn ich habe mit vielem gerechnet, aber das ist also, das hat in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht stattgefunden, weil es eigentlich unmöglich ist, dadurch, dass ich einfach, nicht weil wir denken, wir Sportler, wir sind jetzt irgendwie unverwundbar, aber einfach, weil ich niemanden getroffen habe in den letzten Wochen, außer natürlich Barbara, die aber im Homeoffice ist. Okay, ich war mal beim Physio, ich war mal beim Arzt, aber da ist das ja alles mit Maske und so weiter und ich habe, also sagen wir mal so, nach dem, also ich war geschockt, ich saß da, Barbara hat schon gesehen, in dem Moment, wo sich mein Gesicht, glaube ich, die Gesichtsfarbe aus meinem Gesicht gewichen ist, während ich da gesprochen habe, hat sie, glaube ich, schon gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Also ohne, dass sie das gehört hat, das Gespräch, sie hat gesagt, du willst mir jetzt gerade nicht sagen, dass die dir erzählen, dass dein Test positiv ist. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, mein Test ist positiv. Das kann gar nicht sein. Und ja, daraufhin, was machst du dann? Also ich meine, ich, dem Moment dachte ich erstmal schon, warst du einfach gelähmt, also weil du siehst so einen kurzen Film vorbeiziehen, ne? Du siehst dann so die letzten 6-7 Monate, siehst du da schon, da siehst du schon, dass das nichts mehr wird auf jeden Fall, weil mir ja klar war, okay, das wird das Gesundheitsamt gemeldet oder wurde schon im Gesundheitsamt gemeldet, ich habe keinen negativen Test aktuell, den du brauchst, um in Spanien einzureisen, gleichzeitig wäre es ja auch ein Verstoß gegen die aktuelle Gesetzeslage, wenn du in Quarantäne sein musst, Und ja, Barbara hat gesagt, okay, pass auf, du gehst jetzt und machst einen Test, einen zweiten. Und das habe ich dann gemacht, also einen zweiten PCR-Test, wobei diese Tests dauern ja eine Weile zu analysieren. Es war ja auch klar, das kriegst du jetzt nicht in einer Stunde. Aber glücklicherweise war in Regensburg zu der Zeit vormittags nicht viel los. Und ja, ich habe dann mit meinem Physio telefoniert, weil bei dem war ich am Tag vorher noch und habe gesagt, du Jan, also so und so. Und seine Frau hat mir dann gesagt, mach nochmal einen Schnelltest. Die sind natürlich bei weitem nicht so aussagekräftig wie PCR-Tests, das ist richtig. Und der würde auch den PCR-Test nicht aufheben, aber sagen wir mal, da könnte man ja zumindest eine gewisse Tendenz abfragen. Also wenn der auch positiv gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, offensichtlich habe ich irgendwie mir den Covid-Virus irgendwie eingefangen, dann ist natürlich ganz klar, dass man das nicht machen kann. Geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt sich über irgendwas hinwegsetzen will, sondern es ging einfach darum, dass ich auch das Gefühl hatte, also das kann nicht sein. Also dass ich gar nichts auch im Training die letzten irgendwie 7 Tage gemerkt hätte bei irgendwelchen intensiveren Einheiten, das hätte ich mir beim besten Willen jetzt nicht vorstellen können. Und ich habe mich ja sehr, sehr gut gefühlt. Und dieser Schnelltest, das war eine Affäre von 1 Stunde und da kam dann schon negativ. Und dann dachte ich mir, okay, also das ist natürlich jetzt nicht die Garantie, dass das falsch ist, aber das nährt auf jeden Fall meinen Zweifel an der Sache. Da war es aber dann schon Donnerstagmittag und dann war mir auch klar, also die Zeit läuft aktuell gegen mich. Ne? Also mir war klar, ich werde auf jeden Fall nicht in 2 Stunden nach Frankfurt fahren. Und mir war auch klar, ich werde morgen früh wohl nicht nach Valencia fliegen. Und dann hat man erstmal versucht, erstmal zu stornieren, umzubuchen, überhaupt auf den letztmöglichen Zeitpunkt, was Samstagmorgen war. Da gab es einen Flug von Frankfurt und einen Flug von München um 7.30 Uhr. Deswegen auch auf München umgebucht, weil das war zumindest näher mit dem Auto zu erreichen. Aber sagen wir mal, es gab 2 Momente, wo ich mir ziemlich sicher war, dass das Ding durch ist. Das war einmal Donnerstagabend, als ich mich ins Bett gelegt habe, weil ich mir dann irgendwann schon dachte, okay, der Test könnte negativ ausfallen, aber mir wurde dann schon relativ schnell vom Gesundheitsamt gesagt, die ich angerufen hatte, egal welcher PCR-Test, den du jetzt noch machst, negativ ausfällt, das wird dich nicht davon befreien, dass du aus der Quarantäne raus kannst, weil die Regularien aktuell so sind, dass du, wenn du einmal positiv getestet wurdest, den nächsten Test, glaube ich, erst nach 10 Tagen machen darfst, der als Befreiung sozusagen anerkannt werden darf. Das heißt, egal wie viele Tests ich gemacht hätte, hätte das nicht dazu geführt, dass diese verordnete Quarantäne wieder aufgehoben wird. Und Donnerstagabend habe ich mich noch ins Bett gelegt und habe zu Barbara, also habe schon gesagt, also das Ding ist durch. Ich kann jetzt machen, was ich will. Wir beide wissen, dass mit mir alles in Ordnung ist, aber das war's. Und habe natürlich dementsprechend auch nicht so gut geschlafen, nämlich sehr wenig geschlafen. Ich habe auch sehr wenig gegessen, auch wenn Ralf mir immer geraten hat, du musst weiter essen, das ist noch nicht erledigt. Aber ich hatte einfach keinen Appetit. Die Telefonate,
müsst ihr euch vorstellen, liefen oft so ab, dass ich gesagt habe, hast du was gegessen? Nein, habe nichts gegessen. Da habe ich gesagt, okay, du legst jetzt wieder auf und rufst mich erst dann an, wenn du was gegessen hast. Ja. Dann hat er so 20 Minuten nicht angerufen, habe ich gedacht, jetzt hat er keinen Bock mehr oder was. Ja, und dann kam er wieder und ja, ich habe mir jetzt ein Brezel reingedrückt. Nicht so, ein Brezel, geil, ja, Hauptsache irgendwas. Gegessen, ja.
Ich hatte so keinen Hunger. Mir war es so schlecht, die 2 Tage einfach, weil, also du, das ist eine Scheißsituation. Also so per se ist eine Scheißsituation, aber wenn du vor allem auch weißt, dass es nicht stimmt, hilft das jetzt nicht dabei, sich irgendwie positiv auf ein Rennen vorzubereiten. Und Freitagmorgen, ich habe mit dem Verbandsarzt telefoniert, mit dem Andrew Lichtenthal, ich habe mit meinem Sportarzt, dem Dr. Möckel, viel telefoniert, der in Regensburg ist, der auch gesagt hat, er ruft im Labor an und lässt sich diesen CT-Wert mal geben. Da gibt's wohl auch, also ganz offensichtlich gibt's da kein ganz einheitliches Verfahren in Deutschland, weil auf einigen Tests, zum Beispiel dem Test, den ich in Regensburg gemacht habe, der quasi einer dieser, wie sagt man da, öffentlichen Tests bei den Kommunen ist, wo man hingehen kann, da gibt's, steht drin, CT-Wert unter 30 ist ein Problem wohl, wo du dann als positiv eingestuft wirst. Den Test, den ich in dem Labor selber gemacht habe, der war bei 36 noch was und da hat schon mein Sportarzt gesagt, das ist komisch, das ist sehr niedrig. Aber es steht halt im Befund schwach positiv und die Leute beim Gesundheitsamt, die übrigens, muss man auch mal sagen, kein Hate, sehr kooperativ waren. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich, ist mir schon klar, dass die da keine Ausnahmen oder sonst was machen können, aber die haben schon den, sagen wir mal, Ernst meiner Lage so verstanden und halt versucht, da mir zu helfen, aber die haben halt gesagt, naja, aktuell ist die Regel so, sobald sie Befunde bekommen, von wem auch immer, von Laboranalysen und da drin steht irgendwo das Wort positiv, egal ob schwach oder wie auch immer, sind sie dazu veranlasst, diese Leute in Quarantäne zu schicken. Und das kann nur aufgehoben werden, das habe ich am Freitag dann erfahren, wenn die Ursprungsanalyse nochmal analysiert wird und als fehlerhaft oder nicht eindeutig oder wie auch immer definiert wird. Da dann über Nacht der Test, den ich selber in Auftrag gegeben habe, der PCR-Test auch negativ war, war mir klar, dass der falsch sein muss. Also, weil es gibt, es ist wohl nicht, also entweder ist es eindeutig, okay, aber ansonsten muss das erste falsch gewesen sein. Und
ja, vielleicht an der Stelle noch, weil mich das ja auch latent interessiert hat, habe ich dann nochmal die komplette Diskussion, also die Fachdiskussion bei der Einführung des PCR-Tests nachgelesen. Das ist alles in Englisch. Okay, Englisch hatte ich in der Schule, ja. Aber das ist alles in wissenschaftlichem, medizinischem Englisch. Da gerate ich relativ schnell an meine Grenzen, muss ich sagen. Aber so ein paar Sachen habe ich doch verstanden. Also glaube ich verstanden zu haben, ja. Keine Sorge, jetzt kommt nicht, ich bin jetzt Experte in PCR-Tests oder dergleichen mehr. Ja, aber wir sind ja jetzt alle Virusexperten und epidemiologische Experten und so. Ne? Also weit, weit gefehlt. Ja, aber tatsächlich gibt es halt eine Diskussion über diese Grenze. Ja, was genau. Halt da über 30, ja, was unter 30, also dass unter 30 eine Viruslast vorliegt, die mit höchster Wahrscheinlichkeit auf eine akute Covid-Infektion schließen lässt. Das ist total unstrittig. Und ja, darüber ist es halt einfach, ich will jetzt nicht sagen wohl Ermessensspielraum, aber einfach ein Vorsichtsspielraum. Ja, der ist ein bisschen unterschiedlich. Der wird international auch unterschiedlich diskutiert. Jedenfalls wird eigentlich bei einem Wert von 36, der ja dann schon deutlich über dieser 30er-Grenze eigentlich liegt, wird dann schon sehr kritisch diskutiert nach dem Motto, das ist wahrscheinlich keine akute Infektion mehr, sondern das sind Reste von irgendwelchen anderen Infektionen, die du im Laufe der letzten Jahre gehabt haben kannst. Ja, also so wird das eher international diskutiert. So viel zu meinem Verständnis von wissenschaftlicher, medizinischer Literatur in Englisch. Ja,
ja, genau. Und das Problem war, dass wir dann halt man muss sich das so vorstellen, ne? Es ist halt dann Freitagmittag jetzt, Wochenende naht. Also ich meine, die Behörden arbeiten sicherlich gerade unter Hochdruck und machen sehr viele Leute Überstunden. Aber mir war ja klar, wir müssen in diesem Labor jemanden erreichen, und zwar den Laborleiter, und den davon überzeugen, dass möglicherweise irgendein Fehler in diesem Test unterlaufen ist, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt. Und mir war auch klar, dass mir das jetzt wahrscheinlich eher nicht gelingen wird. Insofern vielen Dank an meinen Sportarzt hier, an Dr. Möckel, der das für mich übernommen hat, der wiederum selber eigentlich gerade auf dem Weg an dem Freitag zu einem Kongress war und das aus dem Autohaus versucht hat. Und er konnte tatsächlich den Arzt überzeugen, das nochmal zu analysieren. Gibt's ja auch verschiedenste Testverfahren. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Tests gemacht, von ein Stäbchen in die Nase über den Rachenabstrich, über so eine Mundspülung, die man gurgeln muss für 20 Sekunden. Man muss sagen, ich glaube, wenn das, also der fehlerhafte Test bei mir war dieser Rachenspültest mit dieser Lösung. Dadurch hatten die aber wahrscheinlich noch was über von der Probe. Ich glaube, die anderen wären, das ist ja zu wenig, ne? Also, obwohl der natürlich letzten Endes mich ins Verderben gestürzt hat, war der Vorteil, dass die davon noch was hatten und das auch nochmal analysiert hatten. Und am Freitag um, was war das, 3 Uhr hat mich dann der Dr. Möckel wieder angerufen und gesagt, er hat mit dem gesprochen und er hat das Feedback von denen, dass es ein Fehler war und dass im zweiten Test, dass er negativ war. Und dass ich jetzt quasi fliegen kann sozusagen. Aber das war der zweite Punkt, wo ich eigentlich dachte, ich bin durch, weil in dem Moment war ich einfach fix und fertig. Also da habe ich mir nur gedacht, diese ganze Scheiße, diese letzten anderthalb Tage, für nichts und wieder nichts. Und jetzt kriege ich es vielleicht trotzdem nicht hin, weil die Hürden waren noch nicht alle genommen. Das war die rein formale Hürde, dass wir mit dem Gesundheitsamt das jetzt wieder austüfteln, dass ich offiziell von der Quarantäne wieder befreit bin, und theoretisch hätte ich auch negative PCR-Tests gemacht, die ich in dieser App hochladen kann für Spanien, die ich ja dann parallel gemacht hatte. Nur dann kam halt irgendwann der Punkt am Freitagabend, also Freitagnachmittag war noch so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich bin so fertig. Und Barbara witzigerweise dann gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir das am besten jetzt machen. Entweder du sagst, du lässt es jetzt gleich, was wahrscheinlich viele Leute auch verstehen könnten, weil das einfach unfassbar anstrengend war. Oder du fängst mal an oder du entscheidest dich jetzt mal für eine Geschichte und dann siehst du ja schon in 1-2 Stunden, wie du dich damit fühlst. Und der erste Impuls war, okay, dann fange ich halt mal an zu packen und dann schauen wir mal, ob ich dann den Koffer fertig packe heute Abend oder nicht. Ja, und dann kommst du halt wieder rein, dann packst du, fängst du an und dann war ich eigentlich Freitag so um 6, 7 war ich eigentlich ganz guter Dinge, hatte dann mit der Lufthansa nochmal telefoniert, den Flughafen München irgendwie umgebucht, noch einen Flughafenparkplatz in München und was weiß ich was alles, was man halt noch so machen muss. War eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt esse ich was und dann habe ich noch einen halbwegs entspannten Abend. Dann haben sich die Spanier gemeldet, die gesagt haben, sie haben jetzt auch mitbekommen, dass es da bei mir Probleme mit dem PCR-Test gab. Was ist denn das Problem? Weil ich halt einfach an dem Tag nicht angekommen bin. Dann habe ich gesagt, ja, da gab es Probleme, aber es hat sich alles als ein Fehler rausgestellt und so weiter. Und dann haben die gesagt, nee, ist uns ein zu hohes Risiko. Wir haben die Verantwortung für eine ganze Veranstaltung. Da steckt natürlich auch ein Haufen Zeit und Geld drin. Kannst nicht kommen. Und die wollten, das Einzige, was mich da befreit hätte, wäre auch das Zweite, also die Reanalyse, diese Ursprungsprobe, aber auf Englisch. Es war Freitagabend 8 Uhr. Da habe ich gesagt, ja, wie soll ich das machen? Ich meine, also das ist praktisch unmöglich. Und da auch nochmal Props ans Gesundheitsamt, ich nenne jetzt keine Namen, aber da gab es einen dieser Ärzte, die dort arbeiten. Den habe ich auch kennenlernen dürfen dann noch persönlich.
Was der spannendere Teil des Abends noch ist, ja.
Das kann man auch, also das kannst du eigentlich keinem Menschen erzählen, das kann man sich nicht ausdenken.
Das kommt aber filmisch sehr gut. Also, ne, ja. Wenn man sich das filmisch vorstellt, also ihr wisst ja noch nicht, was ist, ja, also, aber Teaser, filmisch kommt das sehr gut. Ja, soll man an dieser Stelle in der nächsten Folge weitermachen? Das wäre jetzt ein guter Cliffhanger.
Ein Cliffhanger rein, genau. Es war dann irgendwann schon 9:30, dann telefoniere ich nochmal mit dem, der überhaupt in dem Amt noch war. Das war ja schon mal verrückt, 9:30 am Freitag, ne? Und ich habe ihm halt meine Handynummer gegeben und gesagt, passen Sie auf, folgendes Problem. Ich weiß, Sie wissen es, ich weiß es. Wir haben jetzt auch die Vorlage, dass ich aus der Quarantäne raus darf, aber den Spaniern reicht es nicht, wir brauchen es auf Englisch. Dann hat gesagt, ja, Englisch, also weder das Gesundheitsamt hat irgendwelche englischen Vordrucke oder sowas, und das Labor sicherlich auch nicht, das, was die gefaxt haben. Man betone Fax. Weil ich habe die ganzen Sachen per Mail nicht bekommen dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen oder was auch immer und ich habe ja keinen Fax, also musste das übers Gesundheitsamt gehen.
Ich habe noch einen gesagt, Fax.
Perfekt, dann hätte ich es dir faxen können.
Ja, das steht in der Garage. Zwischen meinen Fahrrädern.
Ja, dann habe ich mit dem Herrn telefoniert und habe gesagt, können wir irgendwas, gibt es die Möglichkeit? Dann hat er gesagt, ja, also das Einzige, was ihm jetzt noch einfällt, ist, dass er handschriftlich als Arzt und Vertreter des Gesundheitsamts hier in Regensburg mir versichert, dass dieser Test, also diese Reanalyse auf Basis der Laborergebnisse negativ ist. Und er sowohl attestiert, dass ich aus der Quarantäne raus darf und nicht krank bin und so weiter und dann halt mit offiziellen Siegeln und so weiter. Haben wir gesagt, okay, machen wir es so. Die Frage war jetzt, wie komme ich da noch dran? Weil
du ja kein Faxgerät hast.
Weil ich ja kein Faxgerät habe, genau, das ist das Problem. Und die Spanier gesagt haben, also in dem ersten Telefonat hat die noch gesagt, wenn sie es heute Abend bis Mitternacht nicht hat, brauche ich morgen nicht fliegen. Und ich dachte mir so, okay, das entspannt die Situation ja total. Und wir haben uns mit dem netten Herrn...
Kannst du mal in Ruhe ins Bett gehen, ne? Und zu Hause bleiben, ja, übrigens.
Ja. Also da war noch kein Punkt für die Entspannung da. Das heißt, Barbara und ich sind dann um kurz vor 10 Uhr am Freitagabend zu einer Bushaltestelle gefahren, bei uns zwischen quasi Gesundheitsamt und da, wo wir wohnen in Regensburg, und haben uns mit dem Herrn getroffen, der um 10 Uhr am Freitagabend dahin gefahren ist und uns die entsprechenden Dokumente ausgehändigt und unterschrieben hat, sodass ich die später zu Hause abfotografieren konnte und den Spaniern schicken und auch gesagt habe, Leute, es ist kurz vor 11 Uhr. Ich muss um 4:30 Uhr aufstehen, um zum Flughafen zu kommen. Ich bin total K.O. Macht damit, was ihr wollt. Ich weiß, zwei der Dokumente sind auf Deutsch. Hier ist aber das auf Englisch von dem Arzt. Wäre nett, wenn ihr mir morgen noch schreibt, bevor ich im Flugzeug sitze, ob es okay ist oder nicht. Ich mache jetzt Handy aus, mir reicht's einfach. Und bin dann um 4:30 aufgestanden nach auch wieder einer nicht so langen Nacht und bin zum Flughafen gefahren. Und dann haben sie geschrieben, wir müssen vor Ort natürlich nochmal einen Test machen, aber ich soll mal kommen. Und
dann war doch quasi alles easy, ne? Also an der Stelle vielleicht kann Philipp mal kurz Luft holen und an der Stelle kann ich euch nur empfehlen, ich habe ja auch so ein paar Ärzte, die mir sehr geholfen haben in diesem Jahr logischerweise. Und da war ich jetzt neulich und dann sagten die Damen in der Rezeption, ja, die Plätzchen, die ich letztes Jahr gebacken hätte, die wären so geil gewesen, ne? Also nochmal, ich bin jetzt nicht sicher, wie gut deine Backqualitäten sind, aber ich glaube, die Menschen im Gesundheitsamt in Regensburg, die können sowas vertragen, ja, aber die haben dir das Ding da ermöglicht. Ja, also das nur so, ist so ein ganz kleiner Hinweis, der funktionieren könnte. Ja.
Absolut. Also das ist für mich wirklich ich weiß jetzt nicht, die müssen, glaube ich, in der aktuellen Zeit A, sehr, sehr viel arbeiten, sind unter hoher Belastung und Stress und sowas, aber ich muss sagen, trotz der unschönen Erfahrung, die ich jetzt machen musste, nicht auf der, also gar nicht deren Schuld, sondern auf Basis dieses einen Tests, der halt da war, kann da nur Positives berichten. Also alle Personen, mit denen ich da telefoniert habe und allen Mitarbeitern und auch dem Arzt, die waren da sehr, also haben sie wirklich verständnisvoll und auch bemüht, das irgendwie für mich noch hinzukriegen, so dass alles passt, sage ich jetzt mal. Auf Basis natürlich ganz normaler Werte, logischerweise. Ich habe denen ja aber auch zwischenzeitlich auch die anderen Werte geschickt, die ich hatte von den anderen Tests und denen war, glaube ich, auch klar, dass da ein Fehler unterlaufen sein muss. Und ja, da möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Es hat noch gereicht, um an die Startlinie zu kommen. Der Samstag an sich war dann auch nochmal ein bisschen stressig. Es war kein Direktflug. Sagen wir mal so, dass wir nicht losgeflogen sind. Also wir saßen in München im Flieger. Da dachte ich, jetzt ist es geschafft, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und dann sind wir aber nicht abgehoben, so nach 10 Minuten, Viertelstunde. Und ich wusste, wir haben nur eine Stunde Umsteigezeit in Zürich. Sollte normalerweise reichen, aber dachte ich mir schon, das ist ja auch komisch. Ich meine, 7.30 Uhr sollte jetzt ja nicht der Riesenstress da sein. Also der Flug ist bestimmt gerade erst, also der kommt ja gerade erst von hier. Und dann kam und die
Traffic,
Durchsage.
Und Traffic ist auch gerade nicht so überbordend, dass man irgendwie keine Slots kriegt. Ne?
Die Maschine war nicht sehr voll, muss man sagen. Und dann kam die Durchsage, nachdem eine Reisegruppe, die schon eingecheckt war und ihr Gepäck aufgegeben hat, leider nicht hier gebordet ist, müssen sie aus Sicherheitsgründen leider das Flugzeug wieder entladen und die entsprechenden Reisegepäckstücke wieder zurückziehen.
Ey, das saß ich Samstagmorgen. Ja,
nee, das habe ich mir noch aufgehoben. Das ist ja noch nicht fertig hier.
Das ist ja Wahnsinn. Vor allem, also diese Reisegruppen oder diese Reisenden, ja, die hasse ich ja sowieso, ja. Weil erstens, warum in Gottes Namen checkst du ein und bist dann nicht am Flieger? Da gibt es für mich
das auch nicht.
Sehr, sehr wenig Gründe. Also da musst du jetzt ohnmächtig werden oder irgendwas Akutes haben, meinetwegen. Aber eine Reisegruppe, mal ernsthaft. Nur, ich frage mich jetzt gerade, München Flughafen, da ist auch alles zu. Also die können jetzt nicht im Duty Free, ja.
Also ist eine Geisterstadt aktuell, muss man sagen, genau, vor allem die Uhrzeit morgens.
Und jetzt mal, wo sind die? Was haben die gemacht, dass sie es nicht schaffen, zwischen dem Zeitpunkt des Einschickens dann da am Flieger zu stehen mit einer Reisegruppe, ja? Also da komme ich einfach nicht mit. Ich habe eine ganz schlimme Erfahrung, was das angeht. Kleines Intermezzo, komme aus dem Trainingslager, aus Ecuador, ja, Zwischenlandung in Madrid. Und musste zu einer Prüfung zur Sporthochschule, deshalb eher abgereist aus dem Trainingslager und musste pünktlich am nächsten Morgen an der Sporthochschule sein, um meine Prüfung zu schreiben. Ja? So, Riesenchaos, Anschluss in Madrid verpasst. Das ist auch ein etwas größerer Flughafen übrigens in Madrid. Und dann gab es sehr wenig Optionen. Dann eine Option war, nach Brüssel zu fliegen, was von hier aus so 3 Stunden mit dem Auto ist. Also eine, sagen wir mal, mittelmäßige Option, aber eine Option. 150 Menschen in dem Flieger drin. 10 Minuten vor Schließen der Tore waren 44 oder 45 Menschen in dem Flieger drin. Und ich so, jawohl, das ist er. Und dann kam der erste ältere Herr einer Reisegruppe um die Ecke geschlichen. Ja, und dann kam die ganze Reisegruppe. Ich sag jetzt nicht woher und wieso, und weil das würde dann leicht ins Rassistische übergehen. Ja, also hat nichts mit Hautfarbe zu tun. Ja, jedenfalls waren die alle im Duty Free noch. Ja, und haben dann jeden einzelnen Platz in dieser Maschine voll gemacht. Und ich war nicht auf diesem Flieger drauf. Ja, und ich war letztlich eine Stunde vor meiner Prüfung über Düsseldorf dann nachher irgendwie, aber I hate it. Ja, sehr schön. Ne? Und dann, ja, wir brauchen jetzt mal 20 Minuten noch, ne? Ticker.
Also wir waren, sagen wir mal, Marco Scherl, der Mann und Trainer von Anja Scherl, der war auch mit mir auf dem Flieger und wir haben uns dann gesputet, sage ich jetzt mal, um dann in Zürich den Flieger noch zu erwischen, was pünktlich zum Boarding geklappt hat noch. Was ich natürlich in weiser Voraussicht und bei meinem aktuellen Glück, das ich habe, natürlich geistesgegenwärtig am Freitag noch mitgedacht habe, ist, dass ich gesagt habe, okay, du fliegst eigentlich nur für 2 Tage nach Spanien, eigentlich brauchst du ja nicht viel mitnehmen. Dann dachte ich mir, nee, warte mal, bei meinem Glück aktuell fordere ich mein Schicksal mal lieber nicht heraus. Klar, Wettkampfschuhe, Trikot in Rucksack tun, das ist natürlich Standard bei uns Profis. Aber ich dachte mir, nee, das machen wir nicht. Ich fliege einfach mit, weil ich dann Business Class geflogen bin. Ich fliege mit 3 Koffern. Ein Koffer ist der Koffer, wo halt eigentlich so das Zeug halt drin ist. Also, was weiß ich, die Sportsachen, dass du noch Trainingssachen dort hast. in dem Rucksack nehme ich halt den Kram mit, den ich brauche. Und ich nehme aber noch so einen Trolley mit, den ich ja mit in die Maschine nehmen kann. Da kommt alles rein. Da kommen meine Schuhe rein, da kommt meine, halt alles, was ich für den Wettkampftag brauche. Und ein Outfit auch zum Aufwärmen und so. Mir war ja klar, in Spanien morgens ist er auch frisch. Und ich dachte noch, als ich in München dann, als das dann da so die Zeit durchgetickert ist, dachte ich mir so, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil ich glaube, der andere Koffer, wer weiß, ob der noch ankommt in Spanien, den kriege ich vorm Rennen auf keinen Fall mehr. Und der hat es dann geschafft, also erstaunlicherweise hat es der Koffer irgendwie geschafft. Naja, dann hat aber die zweite Maschine Verspätung gehabt, waren dann ungefähr eine Dreiviertelstunde später in Valencia geschenkt. Ging dann auch nicht direkt zum Hotel, weil der spanische Shuttlefahrer, der natürlich sehr nett war, aber irgendwie halt auch nur Spanisch konnte, also wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt, mir irgendwas erzählen wollte, dass wir nicht ins Hotel fahren, sondern wir fahren erstmal zur Venue, wo ich mir dachte, ja, ich habe eigentlich nicht so viel Zeit, ich muss noch ein paar Sachen erledigen vor morgen. Aber den PCR-Test musste ich, da ich ja da wirklich, das haben sie mir öfters oft genug gesagt, die Veranstalter, der letzte Athlet war, der da überhaupt noch ankam, haben die natürlich alle Abläufe schon durchgehabt. Da gab's nichts mehr. Ich musste dann zur Venue, wo das Ziel aufgebaut wurde, und da haben wir dann vor Ort mit irgendeinem Doktor irgendwann nochmal einen PCR-Test gemacht. Dann erst ins Hotel. Da konnte ich dann praktisch auch nicht groß chillen, weil dann ging es direkt los ins Technical Meeting, was virtuell stattgefunden hat. Da musste ich mir dann von meinen deutschen Kollegen überhaupt noch einen Link besorgen, wie das funktioniert, die mich da dankenswerterweise versorgt haben. Technical Meeting war so halbverständlich. Die Getränkesituation war einigermaßen abenteuerlich, hat zwar dann im Wettkampf funktioniert, aber die Erklärung war jetzt in der virtuellen Version so halb brauchbar, sagen wir mal. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt um 3 auch noch keine Flaschen, keine Startnummern und war noch nicht gelaufen seit 3 Tagen. Also habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe mal kurz Laufschuhe an und gehe mal zumindest vielleicht noch 20 Minuten mal joggen in den Park da dran. Das hat sich natürlich auch nicht so geil angefühlt, wie man sich vorstellen kann. Also es ist halt immer bei mir zumindest komisch, wenn du sonst 2-mal am Tag trainierst und dann 2 Tage gar nicht läufst. Das fühlt sich einfach an, als hättest du Laufen noch nie in deinem Leben gemacht. Ja, dann war ich wieder zurück, geduscht. Dann habe ich auch um 5, 6 irgendwann mal meine Startnummern abholen können und die Flaschen, die ich dann auch befüllt habe noch im Zimmer. Dann war es bestimmt schon so 6:30. Dann wollten wir die Flaschen abgeben. Das durften wir dann irgendwie nicht, weil da natürlich auch kein Gedränge entstehen darf, wie das halt sonst oft so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe meine Flaschen um 8:30 abgegeben. Da habe ich aber noch nichts Abend gegessen, weil ich irgendwie vergessen wurde. Normal kriegst du dort aktuell das Essen aufs Zimmer geliefert, damit keiner, also dass wir halt nicht, also jeder halt isoliert in seinem Zimmer ist. Habe ich dann nochmal bei den Veranstaltern nachgefragt, ob ich vielleicht nochmal was essen könnte vor morgen. Wäre cool. und dann habe ich irgendwie so um 9:30 im Bett sitzend noch irgendwie versucht, was Abend zu essen. Und ja, um 10:30 dann, also die Sachen noch hergerichtet für den nächsten Morgen und um 10:30 versucht zu schlafen, was so mehr schlecht als recht funktioniert hat. Das war so die Odyssee, sage ich jetzt mal, in aller epischen Breite erzählt. Und ich habe mich maximal beschissen gefühlt, sagen wir mal. Ich konnte mich nicht mal entspannen. Also ich war todmüde, als ich da ins Bett bin. Und ich habe, glaube ich, aber auch nur 3 Stunden am Stück geschlafen, weil irgendwie so eine krasse Unruhe irgendwo in einem einfach drin ist. So, der Körper war so maximal gestresst in jede Phase, das hast du einfach gemerkt. Du liegst da und hast du dein Herz schlagen gehört einfach. Und ja, ich habe es an die Startlinie geschafft. Wie es Rennen selber war, können wir nachher vielleicht auch noch in Kürze drauf noch eingehen. Sonst wird es eine maximal epische Folge. Wir haben noch viel auf dem Zettel heute, aber ja, ich habe
zumindest mal die Staffel geschafft. Da gehen wir schon noch mal drauf ein. Alle Zuschriften zu Entspannungsprogrammen nimmt Philipp sehr gerne entgegen.
Du könntest unter den härtesten Bedingungen testen.
Genau, ja. Ja, weißt du, wir haben ja, also logischerweise habe ich halt auch mit Mary hier wahnsinnig viel diskutiert und mit ganz vielen Leuten und natürlich dann auch mit Barbara und immer wieder mit dir dann immer wieder und so. Und dann hofft man ja, dass das irgendwann umschlägt, ja, dass man dann denkt, okay, so jetzt peng, ja. Leider ist dafür Marathon ein Hauch zu lang, ja. Also wenn du jetzt einen Halbmarathon gehabt hättest oder einen Zehner oder was auch immer, da bin ich relativ sicher, dass das dann halt cool ausgegangen wäre. Also da kommen wir gleich nochmal zu dem Ausgang, ja, weil die Bewertung des Ausgangs sind noch unterschiedlich. da bin ich ganz sicher, dass das dann peng gemacht hätte, ja. Marathon ist dann ein Tick zu lang dafür, ja, weil das sich natürlich einfach dann negativ irgendwann auszahlt und stresst, dass du zu wenig gegessen hast und unter Dauerfeuer warst und solche Geschichten. Das kannst du dann, glaube ich, nicht über die Länge der Distanz bei der Intensität, die ihr da feuert, dann ganz kompensieren. Das funktioniert, glaube ich, nicht ganz. Selbst Also ich habe natürlich auch so Sachen schon von Ironman-Leuten gehört, die irgendwie Stress hatten mit Klamotten und nicht angekommen sind und so weiter und so weiter, die ihre Sachen erst ganz kurz vorher hatten oder neue sich besorgen mussten oder. Ein Teilnehmer vor 2 Jahren in Hawaii hat sich auf der Insel 2 Tage vorher auf die Fresse gelegt mit dem Fahrrad, Schlüsselbeinbruch. Und wollte da nicht starten. Und weil mein Kumpel und mein Zahnarzt auch da war und der konnte den Arm noch nicht mal heben nach einem Fahrradsturz im Frühjahr und hat gesagt, ich versuch's trotzdem zu schwimmen. Und die haben sich halt auf so einer Bootstour getroffen am Donnerstag. Und der hat ihn dann überredet, trotz des Schlüsselbeinbruchs zu starten. Ja, und hat ihm erklärt, wie er trotzdem auf dem Rad sitzen kann, wie er trotzdem Getränke entgegennehmen kann. Weil es ist natürlich nicht so einfach, wenn es die rechte Hand ist, weil du musst dann jedes Mal anhalten. Ja, weil es wird ja der rechts angeboten. Und dann hatte der noch genau 1/2 Stunde, um sich zu registrieren. Ja, da musst du dann natürlich auch 1000 Sachen hinbringen. Ja, Gesundheitszeugnis, Einverständniserklärung, Enthaftungsurkunde und den ganzen Kram. Ja, und der hatte 1/2 Stunde und ist dann doch gestartet. Und da ging es halt nur um Ankommen. Ja, der ist auch tatsächlich angekommen und war der glücklichste Mensch der Welt. Aber das ist dann halt auch eine andere Intensität. Ja, da geht es dann halt wirklich nur darum, irgendwann im Laufe des Tages die Ziellinie zu sehen. Ja, meinem Kumpel haben wir dann, nachdem ich heulen musste, nachdem er das Schwimmen überhaupt geschafft hatte im Cut, ja, dem haben wir dann nachher beim Wandern, Joggen über die Marathondistanz auch mal ein Bier vorbeigebracht. Ja, weil das geht dann ja, ja, weil der Triumph ist dann nur, die Ziellinie zu sehen irgendwann, ja. So, und darum ging es ja bei dir nicht, ja, weil du wolltest die ja doch ein bisschen schneller sehen als normale Menschen, ja. Also von daher war das schwierig, ob das dann halt tatsächlich noch Klack machen würde. Weil dafür war die Zeit halt auch zu lang. Ja, wenn man mal so 5-6 Stunden Stress hat und dann vielleicht auch auf einem hohen Level da feuert, okay, aber das waren ja eher 3 Tage, ne, als 2 Tage. Ja. Es war Donnerstag, Freitag, Samstag und das ist Samstag, dann schon viel. Ja. Ne? Ja. Ja. Aber gut, du hast halt unterschiedliche Vorbereitungserfahrungen schon mal gemacht. Ja.
Das kann man wohl sagen.
Fazit, 3 Tage Vollstress vor einem Marathon. Ja, können immer noch zu einer Bestzeit reichen.
Ja, das stimmt natürlich. Also, ich meine, schlechter geht immer. Das muss man auch sagen.
Viel schlechter.
Um es mal klar zu sagen.
Alles, was du bisher gemacht hast in deinem Läuferleben, das schon ein bisschen älter ist,
war
schlechter als das, was du da gemacht hast.
Das ist richtig, ja. So. Also auf dem Papier ist es natürlich immer noch die schnellste Zeit. Ja,
nicht auf dem Papier, das ist so.
Aber es ist natürlich bei weitem nicht das, was natürlich das Ziel war und auch nicht, was sicherlich Renato und ich uns auch als Zielsetzung gesetzt haben, beziehungsweise ausgerechnet haben oder wo er auch auf Basis des Trainings so seine Einschätzung abgegeben hat. Aber ich muss rückblickend sagen, also ich war wirklich nach dem Rennen fix und fertig und auch ganz ehrlich enttäuscht. Also natürlich physisch und psychisch drüber, auch total erschöpft. Ich kann auch heute noch nicht so gut gehen. Ich muss sagen, es hat auch aus meinem Körper das Letzte rausgezehrt. Ich habe in keiner Trainingseinheit mich so krass abschießen können und ich habe, wie wir wissen, alle, die hier zuhören, wir haben schon viel Krankenscheiß gemacht die letzten Wochen und Monate mit Special Blocks und so. Ich habe mich nie so beschissen gefühlt wie nach diesem Rennen, weil die letzten 10 Kilometer, als ich dann halt auch gestorben bin, da ist dann halt tatsächlich trotzdem nur der Kopf gelaufen, weil die Beine wollten eigentlich nicht mehr. Und ich konnte auch die letzten Tage, sagen wir mal, alles, was irgendwie in die Knie gehen oder Schuhbinden war größtenteils vermeidbar, sage ich jetzt mal, weil die Oberschenkel waren echt richtig durch. Also da, ja, das hat... Das war sicherlich der Körper nicht in der Bestverfassung, um da an den Start zu gehen. Nichtsdestotrotz, mit ein paar Tagen Abstand muss ich auch sagen, also ich glaube, ich habe sehr viele positive Nachrichten bekommen und Zuschriften und das hat mich auch alles sehr, sehr gefreut. Und manche können vielleicht auch gar nicht so gut denn diese Enttäuschung verstehen, wenn man Bestzeit läuft, warum man dann sich darüber nicht freut oder nicht so sehr freut. Im ersten Moment ist mir das, glaube ich, einfach deshalb schwer gefallen, weil A, mal natürlich klar die Olympianorm ich nicht geschafft habe und B, aber auch, dass sicherlich nicht das war, wofür letzten Endes dieser Aufwand zuletzt betrieben wurde. Also das ist halt nicht in dem gleichen, also in dem Verhältnis, was passend ist. Und jetzt mit 1, 2, 3 Tagen Abstand muss ich aber sagen, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe und ich weiß genau, dass wir darüber noch gesprochen haben und ich habe auch mit Barbara natürlich drüber gesprochen, mit meinen Eltern drüber gesprochen, mit Frank Thaleiser drüber gesprochen, ob ich das machen soll oder ob ich es nicht machen soll, weil ich gesagt habe, also Freitag, ich kann es nicht. Ich habe gesagt, ich fühle mich so leer und kaputt und erschöpft und ausgelaugt. Es fühlt sich an, wenn ich da jetzt hinfahre, als ob ich ins offene Messer renne. Also sehenden Auges von der Klippe springen. Das so hat sich's angefühlt, da hinzufliegen, ehrlich gesagt, weil ich wusste, du bist auf jeden Fall nicht im Vollbesitz deiner Kräfte, sage ich jetzt mal. Dass ich es trotzdem gemacht habe, bin ich im Rückblick sehr, sehr froh, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil, ja, es war für mich eine mentale Herausforderung, das irgendwie hinzubekommen. Ich habe nicht erreicht, was ich erreichen wollte, aber es war, muss man auch mal fairerweise sagen, und da auch ein bisschen Selbstkritik natürlich einfließen lassen, es war der erste Marathon, den ich seit 2,5 Jahren mal wieder ins Ziel gelaufen bin. Und es war auch die erste Bestzeit seit 5 Jahren. Das ist schon eine verdammt lange Zeit eigentlich. Und unter diesen, sagen wir mal, widrigen Bedingungen, das noch hinzubekommen, zeugt, glaube ich, trotzdem davon, dass wir jetzt gerade auf dem richtigen Weg sind. Und ich habe, glaube ich, neulich nochmal irgendwie so was fallen lassen wie, ich bin so froh, wenn dieses verdammte Scheißjahr vorbei ist, wo Barbara dann aber gesagt hat, naja, also Punkt 1, wir haben geheiratet.
Da musst du ein bisschen vorsichtig sein mit deinen Pauschalurteilen.
Ich habe dann schon relativ schnell eingeschränkt und gesagt, ich meinte jetzt sportlich. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, also sie sieht das natürlich auch total relaxed und so. Sie hat gesagt, sie weiß, was ich meine, aber sie hat dann auch gesagt, wenn ich dich mal dran erinnern darf und das mal zusammenfassen darf, du hast dieses Jahr einen neuen Trainer gefunden, der offensichtlich großes Vertrauen in dich setzt. Kann ich später nochmal drauf eingehen, was Renato mir später geschrieben hat. Du bist dieses Jahr eine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, du bist über 10 Kilometer Straße eine Bestzeit gelaufen und du bist jetzt mit den Bedingungen im Marathon eine Bestzeit gelaufen. Es waren alles kleine Bestzeiten vielleicht, aber es sind Bestzeiten und dafür hat es doch einige Jahre jetzt wieder gedauert, das überhaupt mal in diese Spur zu bringen. Und das ist ja mal grundsätzlich nicht der schlechteste Trend aktuell. Und das Training, was du machen kannst aktuell, hat sie auch gesagt, das hättest du vor einem Jahr, vor 2 Jahren, das wäre unmöglich gewesen, dass du das nur ansatzweise so hättest hinbekommen. Und darüber habe ich nochmal relativ lange gestern nachgedacht und das stimmt tatsächlich. Also das Jahr ist jetzt nicht in allen Punkten sportlich so gelaufen, wie ich mir das vielleicht erhofft habe, aber es geht wieder mal in eine richtige Richtung, glaube ich. Und ja, ich werde natürlich versuchen, logischerweise im Frühjahr, wenn es sich eine Gelegenheit bietet, ist ja aktuell für uns Profis auch nicht ganz so einfach, zu gucken, dass man da nochmal irgendeine Startgelegenheit findet und das natürlich nochmal probieren, ist ja klar. Zum Rennen selber vielleicht noch ganz kurz.
Lass uns das Rennen gleich nochmal auseinandernehmen, weil ich zu der grundsätzlichen Bewertung schon noch ein paar Sachen anmerken möchte an dieser Stelle, ja. Erstens, ihr habt jetzt ungefähr einen Eindruck, warum unser Podcast Bestzeit heißt und niemand lebt und performt das so konsequent wie Philipp selber. Zweitens, Klippenspringen ist ein äußerst solventer Beruf, ja, also ja, nicht runtersprechen. Drittens haben wir ja schon herzhaft im Rückblick über die ältere Dame ja auch
herzhaft gelacht. Ich hätte auch ihren Rat, hätte ich mal besser gehört eigentlich.
Ja, also könnt ihr gerne nochmal nachhören in der letzten oder in der letzten Folge, ne? In der vorletzten Folge. Hat Philipp ja geschildert, wie er eine ältere Dame beim Arzt getroffen hat, die gesagt hat, hören Sie sofort auf damit. Ja, auch da haben wir dann schon herzhaft im Nachhinein ja lachen können, dass die wahrscheinlich jetzt sagen würde, sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt. Ja,
absolut, genau so. Absolut.
Ja, dann kommt natürlich auch etwas dazu, dass nämlich es ja nicht von ungefähr ist, dass die Folge mit unseren Frauen auf dem Weg ist, die erfolgreichste Folge unserer kleinen Podcast-Geschichte zu werden, weil sie halt, sagen wir mal, unserem Wortschwall manchmal im Überschwang der sonnigen Gemüter und des lieber einen schlechten Scherz zu viel gemacht, ja, eine gewisse emotionale Intelligenz entgegensetzen, die wir so nicht auf die Platte kriegen. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall da nochmal nachzuhören, aber die verstehen es dann, das zu relativieren, einzunorden und in den richtigen Maßstab zu setzen. Ja, und ja. Da muss ich jetzt auch nochmal dir persönlich sagen, also das hat mich sehr berührt, dein Post nach dem Rennen am Sonntag. Nicht nur, weil du den gemacht hast, sondern weil der halt total grundehrlich und aus dir raus und genau die Situation beschrieben hat, wie es dem dann halt auch einfach mal ist. Ja, weil du hättest natürlich auch einfach alles ausmachen können.
Ja.
Und einfach nach Hause gehen können und still ins Kissen weinen können oder, keine Ahnung, dich betrinken oder 20 Kilometer joggen gehen oder was auch immer. Das hätte man alles machen können, aber du hast da ganz ehrlich deine Gefühle auf den Tisch gelegt. Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig wertvoll für dich sein kann, aber auch für die Leute, die dir folgen und die uns hier folgen, weil es zeigt eben, dass es eben nicht nur alles Glanz und Gloria ist, sondern dass selbst wenn man so schnell gelaufen ist wie noch nie in seinem Leben über die klassische Distanz, dass man dann trotzdem da hängen kann und einem einfach nur zum Heulen ist und dass man dann einfach seinen Gefühlen einfach freien Lauf lässt, weil das nicht nur eine körperliche, sondern auch eine emotionale Grenzleistung und Grenzerfahrung ist. Und deshalb, glaube ich, ist das ist sogar noch wichtiger gewesen, als jetzt die Zahlen, die da tatsächlich nachher auf dem Blatt stehen. Aber die Zahlen, ja, sind trotzdem dafür geeignet, dass du neue Visitenkarten machen musst. Ja, und dass du neue Header in deinen Social Media Accounts machen musst, ja, weil es stimmt nichts mehr. Ja. Und was die Gelegenheiten angeht, warst du schon mal in Chandler, Arizona?
Noch nicht, nein. Gibt es da einen Marathon?
Marathon Project, ja, eine besonders schnelle Strecke ist da. Aber hast nicht mehr viel Zeit, ist am 20. Dezember.
Ja, super, also ich bin nächste Woche schon wieder ready to go.
Okay, ich sehe ein, dass das vielleicht ein bisschen zu früh sein könnte. Aber es gibt ein paar Optionen, die da so im Hintergrund schon vorbereitet werden. Also durchaus ja auch in Deutschland oder in Mitteleuropa, weil es ja noch mehr Ländern und mehr Läufern so geht, dass da einfach noch Optionen gesucht werden für entsprechende Normen. Also da wird schon ein bisschen noch gekurbelt im Hintergrund. Natürlich wissen wir ja auch, dass die Stadt und die großen Marathons im Frühjahr alle ja an Optionen jetzt arbeiten, nachdenken. Ist es schon soweit dann, dass wieder große Läufe stattfinden können? Ist es vielleicht dann nur in Anführung und Abführung ein Elitelauf, wie auch immer? Ich kann mir vorstellen, so wie ich Frank Thaleiser, den Chef und Macher hinter dem Hamburg Marathon und ja deinem Chef, was den Verein angeht, kenne, ja, und ich kenne ihn ja auch ganz gut. Der sitzt ja nicht zu Hause und wartet, dass irgendwas passiert, sondern der ist ja auch jemand, der versucht zu agieren und Dinge zu gestalten. Werdet ihr schon drüber gesprochen haben, ist alles noch nicht spruchreif, alles gut, aber wahrscheinlich fährst du ja nach Chandler, Arizona und läufst da ganz überraschend am 20. Dezember.
Ich bin sehr optimistisch, dass ich in der Woche wieder mich total, also vor Energie sprühe.
Ja, und dann war es ja so, dass wir irgendwie dann doch erleichtert ja am Sonntagmorgen da saßen. Ja, Tim Tonner hat wunderbar den Livestream organisiert, der natürlich
besten Dank dafür auch nochmal.
Ja, also da war natürlich viel Energie dabei. Natürlich war es ein bisschen so, wie wir befürchtet hatten, dass ihr ja alle nicht zu sehen wart. Ja, ja. Amanal Petros, deutschen Rekord gelaufen. Zum Glück sieht man da so gerade, gar nicht wahr, man sah den Zieleinlauf nicht. Weil der
das
Spanier,
wurde nicht gezeigt?
Nee, ach, weil der ja. Spanier vor ihm ist ja spanischen Rekord gelaufen.
Stimmt, ja, ja. Andersem, ja.
Und Amanal war genau in der Zeitlupe im Ziel. Ah. Also ich weiß nicht, ob Tim jetzt noch geschafft hat, das Material noch nachträglich zu besorgen. Das ist manchmal noch in irgendeiner Zeitlupenmaschine dann versteckt, dass man es nochmal nachordern kann, aber manchmal auch nicht. Jedenfalls war Amanal nicht zu sehen im Ziel. Der ein oder andere oder die ein oder andere, ich glaube Rabea Schöneborn war zu sehen. Bei Richard bin ich mir nicht sicher, der war so, glaube ich, so halb im Hintergrund, aber auch nicht so wirklich zu sehen. Also es war leider nicht so geil. Ja. Und dann sitzt man da im Ticker, ja, und verfolgt das Ganze. Ja, und wir so, ja, okay, also 15:30, die ersten fünf, da haben wir gedacht, okay.
Die waren langsam, waren okay, exactly, sagen wir mal.
Ja. That's exactly the course, ja, das ist Ziel, 5 Kilometer abgehackt, läuft. Ja, und jetzt du.
Es war ein absolutes Chaos am Start, also...
Also auf jeden Fall auf den Bildern sieht es so aus, als wärt ihr in irgendwann einen Zielkanal reingepfercht worden, weil ihr habt ja da so eng gestanden.
Ja. Überlegt mal, und wir standen halt in der vierten Reihe oder sowas. Ja,
wenn also da einer wirklich positiv gewesen wäre, wären jetzt alle krank. Ne?
Ja. Also es ist, die Startsituation war ganz strange. Also ich denke mir manchmal, also wir stehen auf so einer Brücke, dann frage ich mich auch manchmal, wer muss sich denn da in die vordersten Reihen stellen? Und das ist auch gar keine Kritik an den Frauen oder so, aber da standen so viele Frauen vor uns. Also ich habe mit Thais, mit dem Dänen noch drüber gesprochen, wo wir auch dachten, was haben die denn vor? Aber wir haben tatsächlich auch teilweise bei Kilometer 3, 4 noch Frauen überholt, also die dann halt auch auf 15:30 angelaufen sind. Also das ist halt... Das ist halt einfach Wahnsinn, ne?
Ja gut, ganz vorne 2:17 irgendwas, ne? Es war schon schnell.
Ja, das natürlich schon. Aber ja, also das Hauptproblem war, und das gilt, glaube ich, sowohl für die, in dem Fall für die Frauen, als auch für viele Männergruppen, war, dass es einfach, und hat ja Amanal indirekt auch bestätigt, ich meine, der hat natürlich ein überragendes, außergewöhnliches Rennen abgeliefert, aber auch der war ja in der komplett falschen Gruppe, eigentlich, wie er erst nach 6-7 Kilometern gemerkt hat. Also die Organisation mit den Pacemakern, das kenne ich von deutschen Marathons anders und funktioniert da ganz offensichtlich auch wesentlich besser als in Spanien, weil wir hatten halt nur die Nummern in diesem Technical Meeting einmal gesehen. Keine Trikotfarben, keine, man muss sich das ja so vorstellen, diese Pacemaker, in Deutschland kannst du hier und da vielleicht auch eigene Pacemaker mitbringen, die du kennst, und selbst wenn es nicht so ist, ist es ja natürlich so bei einem Technical Meeting, dass du die ja physisch mal siehst, dann wird halt meistens vom Veranstalter gesagt, stellt euch mal kurz hin und was für Trikotfarbe und so Nummer, und dass man das halt irgendwie in dem Getümmel am Anfang sich findet. Ich glaube, kein Pacemaker war da, wo er hingehört hat, außer vielleicht in der Spitzengruppe oder in der zweiten, weil, also wir sind dann losgelaufen. Klar, Anfang schnell, die ersten 1 Kilometer, dann war es einfach so ein Warten und gucken, ja, wo sind eigentlich Leute, die ich überhaupt kenne? Also, wo ich denke, ja, die laufen so wie ich ungefähr, wie Thais, wie Frank Fuzelaar, natürlich auch wie die Deutschen, wie Richard. Dann haben wir uns irgendwann so gefunden, das war dann irgendwann eine Riesengruppe einfach. Bei 15:30 durch, dachten wir, jo, passt ja alles, alles easy. Und wir waren aber dann eher im vorderen Teil dieser Gruppe. Und keiner der Pacemaker, zumindest von den Nummern, die wir gesehen haben, war da. Also wir wussten dann auch nicht, wo sind wir jetzt, was ist das? Aber wahrscheinlich wird es dann schon eher die 2-11er-Gruppe sein. Und dann ist es ein bisschen schneller geworden. Es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass wenn du jetzt genau 15:30 durchgehst, dass dann vielleicht 1-2 Kilometer auch mal ein bisschen schneller sind, eine 3:04, 3:05. Alles geschenkt. Getränkeaufnahme war auch ein bisschen tricky, weil das halt nicht alle 5 war, sondern gerade auf der ersten Runde war das irgendwie 4,3, 9,7. Also das war irgendwie auch ein bisschen random. So gesehen hat man da auch nicht ganz jeden Kilometer auf die Uhr geguckt. Nur waren wir dann irgendwann bei 12, 13 Kilometern, dachten wir schon. Also Richard und ich waren immer so am Ende der Gruppe. Ja, es fühlt sich schon flott an. Also ich meine, jetzt ganz hinten in der Gruppe merkst du es von dem Wind auf den einigen, war auf einigen Passagen schon unangenehm, merkst du jetzt nicht so viel, aber also muss ganz schön gucken, dass wir da, also ist schon flott. Und dann bei 15 haben wir gesehen, das war jetzt ein Abschnitt, da sind wir, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber 301, 302 oder was gelaufen. Da ist schon so, okay, ich glaube, wir sind nicht in unserer Gruppe. Und dann hinter uns war aber halt auch niemand mehr da. Also zumindest nicht dass du so, dass du gesagt hast, du könntest, ja, lassen wir uns mal entspannt zurückfallen, sondern kannst dann auch nicht mehr stehen bleiben. Und,
ja, kannst schon, aber ist eine ganz schlechte Idee.
Genau, es ist eine schlechte Idee. Und dann dachten wir, ja gut, gucken wir halt mal. Und haben uns halt in der Gruppe sehr defensiv gehalten am Anfang. Aber ja, Halbmarathon durchgehen brauchen wir nicht reden. 1:04:36 ist natürlich viel zu schnell. Da war uns dann schon klar, dass das für das, was wir forten, auf jeden Fall zu schnell ist. Der andere Punkt ist aber natürlich auch, man setzt natürlich in dem Punkt, stehen bleiben ist nicht, man setzt natürlich darauf, dass sich diese Gruppe vielleicht nochmal teilt zu einem gewissen Zeitpunkt. Was aber nicht passiert ist, sondern meistens sind dann nur einzelne Leute rausgefallen. Und bei mir war es halt bei Kilometer 32 rum, glaube ich, der Fall, 33 so. Das war das letzte Mal, wo ich mit Thais und Richard noch Kontakt hatte. Und die haben es jeweils halt nochmal 1-2 Kilometer länger geschafft, in der Gruppe drin zu bleiben, was sehr von Vorteil war, vor allem auf dem Rückweg, weil von dem versprochenen Rückenwind, ich habe mit Richard danach gesprochen, mit Thais war ich noch einen Kaffee trinken später, haben wir auf jeden Fall alle mal nichts gemerkt, muss ich sagen, sondern in dem Moment, wo du aus dieser Gruppe raus warst, war Sterben angesagt, weil da war schon eine stramme Brise und ja, dann war halt niemand mehr da außer dir. Und
ja. Wir hatten vor allen Dingen zwischendurch auch ein bisschen Spaß, weil man konnte das in den im Ticker, der wirklich sehr gut lief, muss man tatsächlich sagen, weil das hat man ja teilweise auch anders, ja. Das ist ja noch schlimmer, wenn dann so unsichere Tickerzeiten da sind oder Zwischenzeiten nicht kommen und man schon denkt, oh Gott, hat aufgehört, ja, weißt du so, ja. Und dann kommt doch wieder eine, ja, so, weißt du, und das ist ja ganz furchtbar, ja. Da leidest du ja 1000 Tode, ja, als Angehörige natürlich sowieso, ja, weil Barbara wäre ja normalerweise laufen gegangen. Ja, da können wir nachher auch noch mal was zu sagen, weil sie hat ja einen Double Run gemacht am Sonntag, ja. Ja, stimmt. Also jedenfalls, ich stand auf am Sonntagmorgen, auch früh, ausreichend früh, also für mich viel zu früh, um 7:45. Da war Barbara schon wieder zu Hause, hatte schon geduscht und gefrühstückt, ja, weil sie um 5:30 bereits laufen gewesen war. Also das ist wirklich sensationell. Und dann haben wir uns immer so die Gruppe mal so durch, ja, und dann klar, da war ja Richard dabei, Thais und so, da habe ich schon gedacht, okay, ja, das passt alles. Und dann war das aber immer noch eine wahnsinnig große Gruppe, ja, und ihr habt die südamerikanischen Meisterschaften mitgelaufen, ihr wusstet das gar nicht. Da waren, glaube ich.
Da waren ultra viele Südamerikaner.
Da waren fünf Mexikaner, einer aus Paraguay, einer aus Panama, zwei aus Uruguay und drei Argentinier. Und ich soll sagen, was ist denn da los? Ja, also ich wusste gar nicht, dass du so gut Spanisch sprichst, dass du denen da hinterherrennen musstest. Ja. Ja, aber das war dann halt, und dann habe ich mir schon gedacht, okay, da fliegen welche raus, aber die Gruppe, die wird niemals sich auflösen, ja, das wird immer so sein, da musst du da drin sein, do or die, ne?
Genau, raus ist dann immer schwierig. Also was es tatsächlich häufiger noch gab, was auch die Sache nicht unbedingt erleichtert hat, vor allem bei den ersten zwei oder drei Getränkedingern, wir hatten ultra viele Stürze bei uns in der Gruppe. Oh, und das hat natürlich auch die Sache relativ erschwert, weil dann die Gruppe manchmal so ein bisschen zerrissen dann war, wenn in der Mitte einer fällt, beziehungsweise du da irgendwie da drüber musstest. Es war zweimal bei der Getränkestation, einmal der David Nilsson, der Schwede, also umso beeindruckender, dass der nochmal, der ist aufgestanden, hat uns einen Kilometer später wieder eingeholt und ist ja noch eine, ich glaube, es hat nicht ganz zur Bestzeit gereicht, aber der ist ja noch eine 2:10 tief gelaufen, also richtig stark. Und dann sind noch zwei von den, ich weiß jetzt nicht genau, welche Nationalität, aber von den Südamerikanern sind auch mal gestürzt. Und das war immer ein bisschen tricky, weil wenn du natürlich hinten rennst und der fällt irgendwo zwei Mann vor dir oder so, das war immer ein bisschen nicht so einfach mit dem Ausweichen. Und Getränke war auch immer total. Also sie haben es gut gemacht an sich, so vom Ding her, aber irgendwie haben es funktioniert natürlich nur, wenn die Leute das auch checken. Und im Prinzip war es halt so, es gab 10 Tische, wo nur eine Flasche draufsteht. Das war für die Top 10 der Männer und jeweils Frauen. Das ist ja total sinnvoll. Und dann gab es halt für die anderen, alle anderen, gab es halt so ein System, 4 Flaschen auf dem Tisch, also von links nach rechts sortiert, von Nummern. Und Gruppierungen, es waren immer 4 Tische, waren eine Farbe. Und dann war es halt so, die 10 Anfangstische, dann kam jetzt, sagen wir mal, Farbe rot groß irgendwo an auf einer Tafel und dann kamen 4 rote Tische, wo jeweils die 4 Flaschen stehen. Dann kam blau, dann kam grün, dann kam gelb. Also musstest du dir eigentlich nur merken, was ist deine Farbe und im besten Falle, was ist dein Tisch und dann welche Flasche hast du. Das kriegt man ja eigentlich ja irgendwann mal mit. Also solltest du irgendwann auch wissen, laufe ich am Anfang an die Tische oder laufe ich eher am Ende an die Tische. Das hat zu keinem Zeitpunkt funktioniert. Deswegen war auch da die Sturzgefahr natürlich dementsprechend hoch. Da gab es ein paar richtig haarige Geschichten. Für mich war es easy. Ich wusste, Thijs hat den ersten blauen Tisch und ich den dritten. Und Thijs hat so große dänische Flaggen an seine Flaschen hingemacht. Insofern habe ich das ja auch immer relativ früh schon irgendwie fokussieren können. Was halt immer trotzdem halt immer schwierig ist, wenn du dann schon eigentlich weißt, okay, ich muss jetzt langsam mal rein und dann schneiden Leute raus oder drücken rein, weil sie es verpennt haben oder lassen ihre Flasche fallen. Also das war der unruhigste Marathon, glaube ich, was so diese Verpflegungsaufnahme anbelangt. Aber ich habe zumindest alle Flaschen bekommen. Und ja, ich kenne Thijs schon sehr, sehr gut, würde ich sagen. Oder wir trainieren ja in Kenia auch häufig zusammen. Oder auch der Frank Fuzela, der, glaube ich, wirklich auf die Sekunde genau die Olympianorm geschafft hat, was mich mega für ihn gefreut hat. Ich glaube, 29 oder 30. Also das war richtig, richtig on point. Wir haben schon ausgemacht so, dass wir, sollte einer von uns, Frank war ja dann am Anfang in der langsameren Gruppe, aber wenn einer die Flasche verliert oder so, dass wir uns da gegenseitig natürlich helfen, beziehungsweise was abgeben, wenn du dann dein eigenes Zeug getrunken hast.
Also ich kann natürlich verstehen, dass man irgendwann im Bereich ist, dass man kaum weiß, wie man heißt. Ja, geschweige denn, dass man noch weiß, war ich jetzt grün oder blau? Ja. Oder dass du grün und blau nicht mehr unterscheiden kannst, kann ja auch sein. Was machen die rot-grün blind sind? Ja,
ja,
das sind alles so Punkte. Aber das wundert mich ja sowieso immer wieder, weil ich muss ja schon sagen, da vorne, das sind ja trotzdem alles Profis. Ja, das heißt, die machen das als Lebenserwerb. Ja, da muss man sich doch auch mit dieser Situation hin und wieder mal auseinandersetzen. Ja,
also, genau.
Was da ja für ein Chaos passiert. Selbst beim Marathon von Eliud Kipchoge war es ja so, dass der persönlich anreichende Helfer, ja, der da abgestellt war, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, der hat ja jedes Mal gejubelt, wenn Eliud Kipchoge die Flasche richtig in die Hand bekommen hat. Gut, das ist natürlich auch ein vernünftiges Tempo, aber ich meine, ihr rennt ja da auch richtig schnell. Ja, das heißt, da ist nicht viel Option, ja, oder du stehst oder du fällst. Und klar, eine große Gruppe ist natürlich dann auch immer so ein Ding, ja, weil dann halt alle gleichzeitig da irgendwo durch die Gegend eiern und panisch werden und durcheinander und hast du nicht gesehen, ja.
Ja.
So, dann einmal ganz kurz, aber nur ganz kurz, damit es nicht wieder zu Negative Vibrations kommt, ja, die letzten Kilometer?
Die haben sehr, sehr weh getan. Also, sagen wir mal, bei 35, da war ich dann 2 Kilometer alleine, da wusste ich schon, es wird hier jetzt kein Comeback mehr geben oder sowas. Also, das, mir war schon klar, das wird einfach nur noch schlimmer werden, logischerweise, die letzten Kilometer. Die Leute, die einen da noch eingeholt haben, also man mag es kaum glauben, trotz meiner, sagen wir mal, degressiven Entwicklung, ich glaube, die letzten 5, 6, 7 Kilometer waren ungefähr 3,20 oder so, da ging auch kein Schritt mehr schneller, aber ich habe noch ein paar Leute bekommen, es gab noch den einen oder anderen Afrikaner, die noch langsamer waren, aber mich haben natürlich auch noch einige gekriegt aus den hinteren Gruppen, wo man ja dann gesehen hat, dass die logischerweise entweder zur richtigen Zeit zu weit hinten waren, um in der vorderen mitzulaufen oder halt einfach von Anfang an gesagt haben, sie wollen da defensiver zu Werke gehen, die sind richtig gut gelaufen. Also ich glaube, das krasseste Beispiel war, also Frank Fuzela, der das noch geschafft hat aus Holland, aber auch der andere Holländer, der Bart van Noenen, der ist ja in der, was auch immer, 1,530 Gruppe angelaufen. Ich glaube, sie sind Ticken schneller durch bei Halbmarathon, aber nichtsdestotrotz ist der am Ende noch eine 2,10 tief, glaube ich, gelaufen. Also der hat ein brutal starkes Rennen gemacht und der sah, als er mich überholt hat, auch noch extrem gut aus, muss ich sagen. Der hat dann Thijs, glaube ich, auch noch gekriegt, der hat sogar Richard noch gekriegt. Also das war schon sehr, sehr gut. Ansonsten muss man ja sagen, also da gab es ja auch dann, glaube ich, vielleicht der eine oder andere fragt sich, ob man sich dann für andere Leute mitfreuen kann oder nicht. Klar kann man sich für andere Leute mitfreuen. Also die Frage kam, wie kam das? War das irgendeine Frage vom Journalisten? Irgendwas gab es nach dem Rennen, ob man sich dann für jemanden wie Amanal oder für so mitfreuen kann? Ganz klar, also wieso sollte man sich da denn nicht freuen können? Ich meine, Marathon, wenn ich eins weiß im Marathon, dass da dann ja wohl, dass dir da überhaupt nichts geschenkt wird. Also hier gibt es keine Zufallsergebnisse, hier gibt es kein Glück oder irgendwas. Es gibt vielleicht, okay, es gibt Pech, Pech kann man haben im Vorfeld vielleicht, okay, aber ansonsten ist es so, du erntest, was du säst. Also wer sich nicht vernünftig auf sowas vorbereitet, kann nicht erfolgreich sein im Marathon. Und wenn jemand dann so abliefert wie Amanal Petros und eine 2,07 raushaut, dann hat er das auf jeden Fall verdient. Und natürlich ist es auch dann ganz klar, dass man sich für die Leute mitfreut, genauso wie auch für die beiden Schöneborn-Zwillinge natürlich, oder die beide Olympianorm gelaufen sind. Aber ich glaube, bei Rabea ist es so, die momentan auf Platz 4 vom Ranking ist.
Ja.
Natürlich freut man sich für die mit. Natürlich tut es mir genauso leid für Leute, die, sagen wir mal, vielleicht noch einen beschisseren Tag dann am Wettkampf selber hatten, als ich jetzt vielleicht. In dem Fall jetzt mit Anja Scherl, die ja leider nicht ins Ziel kam, und Tom Gröschel, der im Vorfeld sehr angeschlagen war, wie er mir erzählt hat. Natürlich tut es mir auch für die Leute leid, weil die ja auch lange daraufhin trainiert haben, ist ja ganz klar.
Ja, also vor allen Dingen, wenn man ja sieht, dass Amanal ja auch ein bisschen was im Kopf hatte. Ich glaube, das hat es geschafft. Wenn ihr die Geschichte nochmal nachlest, ist ja jetzt auch in vielen Zeitungen in dieser Woche beschrieben worden. Amanal hat ja seine Familie noch zu Hause in Äthiopien und er weiß nicht im Moment, wo sie sind, ob sie geflüchtet sind in Sudan oder noch zu Hause sind, weil es da halt einen ethnischen Konflikt gibt und da Städte bombardiert werden. Also da reden wir mal über ganz andere Geschichten.
Ja.
Ich glaube, dass er es geschafft hat, das in Energie, in Laufenergie umzuwandeln. Ja, dass er für seine Leute gelaufen ist. Ja, so hat das jedenfalls beschrieben. Aber ist ja gar keine Frage, dass er nicht mit Joggen und mit zu Hause rumsitzen diese Zeit gelaufen ist, sondern der hat natürlich hart gearbeitet, kam ja aus einem Trainingslager aus Kenia direkt oder relativ direkt darunter. Und er hat aber beschrieben, dass er auch noch gar nicht laufen kann. Komisch, oder?
Ja, also sagen wir mal so, wir haben uns alle am Abend noch zum Abendessen getroffen, weil wir auch alle beim gleichen Management sind, so muss ich mir das kurz überlegen. Doch, ja, wir sind alle beim gleichen, und bei Christoph Kopp eben. Und da war es so, dass wir zusammen noch essen waren und natürlich auch ein paar Bier noch zusammen getrunken haben. Und sagen wir mal so, keiner von uns Deutschen, egal ob männlich oder weiblich, ist da jetzt sonderlich, wie sage ich das jetzt, sonderlich agil um die Ecke gekommen, sondern das war schon eher so eine Slow-Mo-Veranstaltung und jeder kam da angeschlichen oder angehumpelt, weil ja bei allen von uns die Beine ein bisschen zerstört waren. Und ja gut, Amanal muss man auch mal sagen, also ich glaube, der hat Jama schon gesagt, als er die 2:10 letztes Jahr bei seinem ersten Marathon gelaufen ist, dass er das ganz gut gemerkt hat. Ich glaube, wenn man dann deutschen Rekord rennt mit 2:07, dann dürfen die Beine auch ein bisschen wehtun.
Ja, absolut, ja. Und für alle, die ja dann meinen, ach geil, ja, dann geht man doch sicher bald wieder laufen. Ja, was ist so dein Plan in den nächsten Tagen, Wochen? Wann könnte mal wieder an Sport zu denken sein?
Also ganz ehrlich, seit dem Marathon bin ich keinen Schritt gelaufen, muss ich sagen. Also ich hatte weder Bock drauf, noch wären die Beine in irgendeiner Verfassung gewesen, dass ich mir auch nur hätte vorstellen können, mich laufen zu bewegen aktuell. Ich denke mal die Woche, mal gucken, vielleicht am Wochenende eine kleine Runde mal mit Barbara oder so. Aber vorausgesetzt, sie lässt mich mitlaufen. Sie ist gerade steil im Aufwind, wenn ich mir gerade ihre Trainingswerte so anschaue. Muss ich mal gucken, ob ich aktuell mitkomme. Aber nee, ich denke mal, vielleicht nächste Woche mal wieder ein bisschen joggen. Aber ich habe jetzt auch bis zum Jahreswechsel mehr oder weniger frei oder soll nur nach Lust und Laune trainieren. Und wir haben uns gesagt, wir nehmen den Januar mal ganz bewusst noch nicht, weil mich ja auch ein paar Leute gefragt hatten, sowohl von den deutschen Kollegen als auch vom, also Thais zum Beispiel, ob ich im Januar mit nach Kenia komme. Und da habe ich auch gesagt, nein, ich glaube im Januar muss ich erstmal so 2, 3, 4 Wochen so wieder ein bisschen Grundlage machen und einfach mich an normale, entspannte Kilometer gewöhnen, bevor es Sinn macht, nach Kenia zu fliegen. Also ich glaube, das kommt bei mir frühestens Ende Januar, Anfang Februar in Frage. Insofern habe ich jetzt bis zum Jahreswechsel mal eine entspanntere Phase, wo ich jetzt nur nach Lust und Laune trainiere oder auch gar nicht trainiere. Ich hatte mit Renato nach dem Rennen natürlich noch Kontakt und auch vor dem Rennen natürlich. Er hat auch gesagt, mach's Beste draus. Was geht, ist sicherlich natürlich nicht optimal, aber ich habe ihm auch eine lange Nachricht nach dem Rennen geschrieben, dass ich mich bedanke für das, was er für mich macht und dass ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist und dass ich bei weitem kein Top-Athlet bin, mit gemessen an den Leuten, die er sonst da irgendwie trainiert. Aber dass mir das mit ihm zusammen laufen jetzt wieder richtig viel Spaß macht. Und ich schon merke, dass das, was er macht, meinen Körper schon verändert, beziehungsweise auch logischerweise merke im Training, dass andere Dinge möglich wieder sind. Und dass es mir leid tut, dass ich nicht habe schneller laufen können, aber wenn er noch Lust hat, sozusagen mich auch jetzt nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr weiter zu trainieren, dass ich mich natürlich wahnsinnig freuen würde. Und er hat zurückgeschrieben und das war... Da musste ich auch nochmal kurz schlucken, da hat er dann geschrieben, ja na klar, das steht ja außer Frage, dass er mit mir weiter trainieren möchte, weil das ist ja erst der Anfang und das ist ja, da ist ja noch einiges mehr möglich, das weiß er ja. Und unabhängig davon sucht er die Leute, die er trainiert, nicht anhand von Bestzeiten aus, sondern das muss für ihn einfach menschlich passen und er freut sich sehr, dass er mich als Trainer betreuen darf. Und da habe ich auch gedacht, okay, ist für mich jetzt, also ja, war schon auch nochmal ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, das ja hat auch seine guten Seiten auf jeden Fall.
Ja, an der Stelle mache ich mal den Franck Ribéry für dich, ne? Für dein sportliches, aber vor allen Dingen für dein mentales Engagement an diesem Wochenende. Ja, Jubel, Jubel! Ja, und ja. Dann irgendwann fängt man ja wieder an, die Segel nach vorne zu ziehen, ja, und zu gucken, wie es weitergehen kann. Um bei Amanda noch zu bleiben, der hat ja schon eine Halbmarathon-Veranstaltung wieder vor und will 3.000 und 10.000 auf der Bahn laufen und alles Mögliche, ja, natürlich mit dem Fernziel, dann Marathon abzuliefern, ja.
Ja.
Hast du schon irgendeine eine Gedankensekunde daran verwendet oder hast du jetzt erstmal gesagt, boah, ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, um was ganz anderes zu denken?
Also ein paar grobe Gedanken habe ich natürlich schon, aber das ist alles jetzt eigentlich noch nicht so wirklich spruchreif oder mit Renato im Detail abgestimmt. Also was natürlich, es gibt ein paar Sachen, die sind oder ergeben sich fast schon von alleine. Das eine ist natürlich der Punkt, für mich wird kein sehr früher Marathon in Frage kommen, denke ich mal. Also ich glaube, es wird ja in Deutschland auch was geplant, was irgendwie im Februar sein kann. Kommt für mich definitiv nicht in Frage. Ich weiß natürlich, gemessen an den Olympischen Spielen ist es schon so, dass natürlich je früher man vielleicht dann irgendeine Quali laufen kann, desto mehr Zeit zur Erholung und für den Neuaufbau hat man. Aber man sollte halt nicht an den zweiten Schritt denken, bevor man den ersten gemacht hat. Und aktuell bin ich nicht qualifiziert, also brauche ich mir auch keine Gedanken über Olympische Spiele machen. Es geht erstmal darum, überhaupt zu gucken, ob man noch in dieses Olympiateam reinkommt. Und da haben jetzt starke Zeiten vorgelegt. Richard, also momentan hilft ja eine 2:11:30 auch gar nichts mehr. Man muss ja sagen, man muss jetzt gucken, wo der aktuell die drittschnellste Zeit steht. Und die steht bei, ich weiß gar nicht genau, 2:10:57, glaube ich.
2:10:59, meine ich, wäre die offizielle Zeit gewesen, ja.
Ah, okay, 59 von Richard Ringer. Und also ich denke, für mich wird frühestens, muss man natürlich gucken, was, wie, vielleicht wo angeboten wird, aber frühestens irgendwas im April in Frage kommen. Einfach, weil man ja auch ein bisschen Zeit braucht, wie ich schon gesagt habe, jetzt mal zur Erholung. Dann, um ein paar entspannte Wochen erstmal wieder reinzukommen und dann nochmal, sagen wir mal, zumindest 8, 9, 10 Wochen vielleicht vernünftig zu trainieren. Also vor April halte ich das nicht für sehr wahrscheinlich. Und ich denke auch, dass ich also ich würde gerne nochmal nach Kenia im nächsten Frühjahr, muss man natürlich auch mal abwarten, wie sich die grundsätzliche Situation entwickelt, aber ich würde gerne länger nach Kenia, wie lange muss man dann sehen, auch ob es dazwischen irgendwie Wettkampfangebote gibt, die man sonst als Aufbau nutzen kann. Aber ich würde mal sagen, so ab Februar, wo halt auch das Wetter in Deutschland oftmals sehr, sehr schlecht ist, würde ich schon gern nach Kenia mal eine längere Zeit gehen, weil es mir immer sehr gut getan hat, sowohl vom Klima als auch vom Höhe generell. Und zum einen ist ja dann auch so, oder zum anderen so, dass Sondre jetzt gerade gestern hingeflogen ist oder vorgestern, glaube ich. Der wird aber auch jetzt da 2-3 Monate sein. Ich glaube, 10-11 Wochen hat er geschrieben noch. Wir hatten kurz geschrieben und ich weiß jetzt nicht genau, wann oder wie Renato vielleicht auch in Kenia ist, aber üblicherweise ist er im Frühjahr auch immer dort. Insofern macht es für mich einfach auch nur Sinn, dann vor Ort auch mit denen zu trainieren.
Ja, das klingt doch alles zumindest.
Wäre natürlich für einen Podcast auch interessant, dann können wir aus Kenia die Bestzeitsendungen fortsetzen.
Absolut, ja. Ne? Dann machen wir da auch mal so eine Live-Show, ne? Weil die Live-Show haben wir jetzt ja mal mit dem Insta begonnen. Ja, vielleicht, aber wir wollen nicht zu viel versprechen. Ja. Also eins ist mal klar. Die Sauerstoffschuld, die Philipp sicher irgendwann im Laufe des Sonntags hatte, hat sich nicht auf seine Kreativitätsschübe ausgewirkt, also jedenfalls nicht negativ, ja. Das heißt, wir haben ein paar Sachen in der Pipeline und ja. Wir sind wild entschlossen, hier weiter kreativ für euch, mit euch Sachen zu gestalten. Und meine, sag mal so an Reaktionen, was hat dich besonders gefreut? Was war außergewöhnlich? Also erstmal waren es natürlich unfassbar viel, ja, halt auch im Insta-Account bei uns, ja.
Oh, das ist ganz schwer, da jetzt was Einzelnes herauszugreifen. Also alleine die, wie du schon sagst, diese Masse an Nachrichten, Kommentaren oder E-Mails, die ich dann direkt bekommen habe, also auch E-Mails auf dem Bestzeit-Account, teilweise auf meinen Website, auf meine Website-Adresse, auch teilweise lange Insta-Nachrichten, ganz schwer, da jetzt was Einzelnes herauszukommen. Da gab es einige, die mich wirklich auch ehrlich berührt haben, weil ich weiß nicht, ich bin jetzt auch, glaube ich, niemand, der sich jetzt jeden Tag so, ja, wie soll ich sagen, so selbstreflexionsmäßig analysiert und da denkt, oh Mann, ist ja was du alles noch machst. Und dass dann Leute halt schreiben, dass sie durch das, was wir hier machen oder durch das Buch oder durch die Offenheit, mit der man auf Social Media irgendwie umgeht mit Situationen, irgendeine Art von einem positiven Impuls für die Leute auch hat, das ist schon auch schön. Also das ist was, wo ich witzigerweise erst vor kurzem mit meinem Physio drüber gesprochen hatte, dass ich jetzt an einem Punkt bin, das klingt jetzt schon komisch, wenn man so anfängt, aber an einem Punkt bin mit 33, wo man über mehr nachdenkt als nur den Sport einfach. Und ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie aufhören will oder sowas, sondern dass man halt sagt, so Nachrichten sind halt, finde ich, was Schönes, wo man merkt, dass man halt mehr als über, also Sport ist ja was sehr Egozentrisches, zumindest Profisport oftmals, also zumindest in der Vergangenheit. Du trainierst sehr krass, machst ganz wenig Kompromisse, um die bestmögliche Leistung für dich rauszuholen. So funktioniert in der Regel Leistungssport häufig, zumindest in Einzelsportarten. Das nutzt sich aber irgendwann ab, zumindest bei mir. Also natürlich macht es mir immer noch Spaß und ist ins große Ziel. Dann sieht man ja am Wochenende, wie einen das dann auch natürlich mitnimmt, aber es fühlt sich schön an, wenn man über seinen reinen sportlichen Werdegang hinaus vielleicht irgendeine Art von positivem Impact schaffen kann für andere Menschen auch. Sei es über eine Motivationsgeschichte oder was auch immer. Oder sonst denen eine Freude machen kann. Das freut mich dann auch und deswegen, ja, hat wirklich einige Tage gedauert. Ich weiß, auf Social kam bei mir jetzt die letzten Tage nicht viel, aber es hat mich auch echt lange gebraucht, alles zu lesen. Und es ist auch, wenn ich natürlich, es ist unmöglich, bitte nicht falsch verstehen, falls ich jemandem nicht geantwortet habe. Es ist aufhand der Zahl der Nachrichten unmöglich, auf alles zu antworten. Aber ihr könnt eins versichert sein, wer mir geschrieben hat, dann habe ich es gelesen. Ich habe alle Nachrichten, alle Mails, alles, was da ankam, habe ich tatsächlich selber gelesen. Insofern bedanke ich mich da natürlich ganz herzlich bei euch und für jeden, der sich ja die Zeit genommen hat, was zu machen.
Auf jeden Fall sind das ja Motive, die meiner Ansicht nach auch von Verbänden, vom IOC noch nicht so richtig erkannt werden. Ja, da kommen wir am Ende nochmal zu, weil es da auch eine sehr schöne kleine Auseinandersetzung zwischen den ganz großen Fürsten des Seins und Tuns gibt. Aber die setzen halt immer auf so hehre Ziele, ja, Fairness, Internationalität und so weiter und so weiter. Ja, Frieden, ne? Also ja, Thomas Bach möchte ja ganz dringend den Friedensnobelpreis haben, wird da immer abstreiten, aber ist so. Ich glaube, eine Spur niedriger findet die tatsächliche Beeinflussung statt, ja. Selbstvertrauen geben, einen Anstoß geben, Vorbild sein können, aber jetzt gar nicht in so einem großen Rahmen, ja, so als Helden oder was auch immer. Das ist doch viel zu viel. Ja, sondern ich habe mich wahnsinnig über jeden Einzelnen gefreut, der ein Bild gepostet hat oder uns Bescheid gesagt hat, Mensch, wir haben sind wieder zusammen laufen gegangen. War, glaube ich, gestern erst noch ein Foto, das bei uns auf Insta kam, ja.
Ja.
Jeder Einzelne ist so ein Riesengewinn. Und das ist eigentlich ja ein Impact, den Sport und den du halt als Profiläufer und den Profisportler überhaupt haben können. Was kannst du denn mehr bewirken, als wenn Leute sagen, Mensch, ich bin wegen dir laufen gegangen oder bin mehr laufen gegangen oder bin langsamer gelaufen oder ich habe jemanden mitgenommen zum Laufen.
Ja.
Ja. Und wenn es dann halt Kinder und Jugendliche gibt, die sagen, boah, das möchte ich auch mal machen, weil das ist irgendwie cool. Mehr geht nicht. Ja, da sind die ganz großen, hehren Ziele, die sind mir oft ein bisschen zu hoch gesteckt, ja. Ja, weil es geht bei einem Top Leistungssport, wenn es halt wirklich um das Ausreizen des Letzten geht, da ist jetzt nicht der allererste Punkt, dass man gemeinsam irgendwie Arm in Arm, in Harmonie, in Fairness-Gedanken darum macht, sondern jeder will gewinnen.
Ja,
ja? So,
ist so im Profisport.
Du sagst, na klar ist es so, dass man als Marathongemeinde schon versteht, dass das halt scheiße wehtut, was ihr da macht. Und zwar nicht nur da beim Rennen, sondern eben im Training auch. Und man hat einen anderen Respekt voreinander, der aus der Qual, die man selber erfahren hat, ja resultiert. Ja, deshalb respektierst du jeden Einzelnen, der da an der Startlinie steht. Ja, übrigens auch jeden einzelnen Hobbyläufer, der bei einem großen Stadtlauf unterwegs ist. Ja, weil die ja den gleichen Mist hatten und noch arbeiten waren. Ja, während genau. Du dich von älteren Damen nicht belehren lassen möchtest. Ja, während du bei irgendeiner Doktorvisite bist. Ja, also das sind doch Dinge, die wirklich man durch Sport bewegen kann. Und ich glaube, da machen die ganz großen Fürsten an der einen oder anderen Stelle einen Fehler, dass sie halt immer diese hehren Ziele für mich ein bisschen zu hoch hängen, ja, weil wir sind ja alle keine Engel und auch keine Propheten und dann ist das mir oft zu viel, ja, das ist so überladen, ja, da springen dann so viele Dinge mit, die dann irgendwie als Motto in so Olympische Spiele ja auch reingedeutelt werden, ja, das ist halt so krass viel, das kannst du gar nicht erfüllen, ja, und dann immer, ja, ihr erfüllt das ja gar nicht und dann schlägt das halt so um in so ein Negativ-Ding, ja. Dabei ist es viel einfacher, ja, dass man Leute dazu bringt, irgendwie mitzufiebern. Ja, das ist doch schon Wahnsinn, ja. Und das haben total viele Leute gemacht am Wochenende. Ja, also von daher, da kannst du super stolz drauf sein. Ja, weil auch keiner Bock hatte, das durchzumachen, was du durchgemacht hast. Aber es ist ja so, wenn man mal an einem Buch dran ist, ja, oder einen Film schaut, der einen toucht, dann bleibt man da ja auch dran. Ist ja klar. Ne?
Genau. Und da wir ja auch was zurückgeben wollen, nicht nur indem wir euch wöchentlich mit hoffentlich auch spannenden und auch nervenaufreibenden Geschichten versorgen, haben wir noch was ausgedacht. Es ist ja jetzt heute, also wenn wir heute aufnehmen, müssen wir kurz überlegen, morgen wäre der so kurz vor Weihnachten. Das ist die Folge nicht ganz kurz vor Weihnachten, aber schon ein bisschen kürzer vor Weihnachten. Und zumindest eine Kleinigkeit haben wir gesagt, wollen wir machen. Und Generali war da dankenswerterweise sehr schnell auch von zu begeistern. Und wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht gesagt hätten, ja, nur Sachen verlosen ist auch cool. Also keine Frage, für euch natürlich primär. Aber wir wollen damit noch ein Level höher gehen und wir wollen damit einen guten Zweck noch unterstützen. Und wir bekommen von Generali, sagen wir mal, wie nennt man das so Special Black Roll Boxes. Jeder von euch kennt wahrscheinlich die Black Roll Produkte, also da sind ja diese Rollen in allen Größen und Formen und auch solche sogenannten Loop Bänder, wo man diverse Stabi-Übungen mitmachen kann oder zum Stretching verwenden kann. Und da haben wir gesagt, wir kriegen 10 solche Pakete. Da ist eine große Black Roll drin, ich glaube eine kleine, ich glaube sogar noch ein Ball, meine ich, und ein Loopband. Und ein Booklet, übrigens mit Sabrina Mockenhaupt, wo ich mich sehr gefreut habe über ihren Auftritt in der letzten Folge, die dann nämlich auch Markenbotschafter für Black Roll ist. Und diese 10 Boxen, ich weiß, viele von euch haben vielleicht schon eine Black Roll für die Selbstmassage, vielleicht aber auch viele noch nicht und nicht jeder kann ja zum Physio gehen wie ich. Die wollen wir unter euch verteilen. Jetzt haben wir da lange überlegt, wie macht man das? Der Modus wird wahrscheinlich also am einfachsten über unseren E-Mail-Account gehen, bestzeit.podcast@gmail.com. Aber wir haben uns gesagt, wir fänden es cool, falls ihr sowas möchtet, wenn ihr uns eine kurze Mail schreibt, mit Betreff irgendwie Weihnachts-Blackroll-Weihnachts-Generali-Box, und ihr vielleicht dazu schreibt, was euch das wert wäre. Das Geld wollen weder Ralf noch ich, keine Sorge, sondern das würden wir dann ganz gerne an die Charity-Organisation von Generali, Human Safety Net, spenden, die nicht nur dafür sorgen, dass Flüchtlinge hier leichter integriert werden und vor allem auch Arbeit finden oder alleinerziehende Familien, sondern wollen wir einfach gucken, dass wir das noch einer guten Sache zukommen lassen. Also, wer diese 10 Blackroll-Boxen will, wir werden das unter den Leuten verlosen. Wir haben ja lange überlegt, machen wir da den Höchstbieten, das wollen wir es auch nicht machen. Es soll ja auch nicht drum gehen, dass jeder, dass wir da irgendwie jetzt irgendjemanden bevorteilen. Aber natürlich wollen wir gucken, dass zu einer guten Sache nochmal Geld zusammenkommt. Wer so eine Blackroll-Box möchte, wir können natürlich auch noch gucken, ob wir dann vielleicht noch irgendein Autogramm oder irgendwas mit reinkriegen. Die Boxen sind jetzt weder bei Ralf noch bei mir, aber da können wir noch drüber nachdenken. Schreibt uns eine E-Mail an bestzeit.podcast@googlemail.com, Betreff Generali Weihnachtsspecial zum Beispiel, dann wissen wir ungefähr schon, um was es geht, und schreibt dann einfach mal kurz eine Nachricht, muss kein Roman sein, und was euch das Ganze wert wäre. Ich vermute mal, wir werden es am Ende dann die Leute natürlich direkt kontaktieren, wenn wir dann eine Auswahl getroffen haben, und das weitere Prozedere sehen wir dann. Wahrscheinlich wird es so gehen, dass ihr uns einen Spendenbeleg abscannt oder screenshottet, uns zurückschickt. Das wäre dann so unsere Bestätigung, aber das klären wir dann noch. Also wer das möchte, feel free. Wir bedanken uns schon mal bei Generali würden uns freuen, zum Jahresende nicht nur euch eine Freude zu machen, sondern ja im besten Fall auch noch eine gute Sache zu unterstützen.
Ja, und weil wir im Hintergrund ja schon länger an verschiedenen Dingen kurbeln, ja, sind jetzt endlich auch unsere Masken da. Juhu!
Ja. Da gehen ganz große Props raus an Ralf, der sich mit diesem Thema wirklich intensiv auseinandergesetzt hat. Und das war auch nicht ganz so einfach, ne?
Nee, das war leider nicht ganz so einfach, weil in der Fabrik, wo die Dinger hergestellt worden sind, gab es einen Corona-Fall. Dann war die ganze Fabrik zu und die konnten dann eine Weile nicht produzieren. Dadurch sind wir ein bisschen im Delay. Ich bin jetzt schon irgendwie ganz erleichtert, dass es noch vor Weihnachten da sind. Ich kann euch schon mal sagen, wir werden schon mal euch einen Sneak Peek gönnen. Die sehen schon edel aus. Ja, sind es Alltagsmasken, also in einer coolen Farbe mit einer sehr schönen Textur. Man kann die auch zum Brilleputzen nehmen. Ja, also für mich ideal, weil ihr wisst ja, wenn man eine Maske aufhat, dann beschlägt die ja relativ schnell und so. Ja, geht damit wunderbar. Die sind angenehm zu tragen. Es steht völlig überraschend drauf, wer wir sind.
Also nicht, haben wir das sogar noch drauf gedruckt?
Nicht wir sind's, Philipp und Ralf, ja, sondern Bestzeit, euer Laufpodcast. Und also bevor wir die dann, auch da sind wir ein bisschen im Delay noch drin, bevor wir die dann euch anbieten können, um sie zu erwerben, schmeißen wir dann noch welche in die Boxen mit rein.
Ja. Sehr cool. Genau, die sind, soweit ich weiß, ne, du hattest gesagt, die kann man, also reusable, ne? Die kann man waschen, also quasi.
Nicht, die muss man nicht wegschmeißen, sondern das passiert ja inzwischen bei uns jeden Abend. Ganz normales Prozedere, weil wenn man Menschen hat, die jeden Tag zur Schule gehen müssen, ja, einfach Wasser im Kocher heiß machen, in kochendes Wasser legen, trocknen, nächsten Morgen wieder benutzbar. Ja, also sind mehrfach verwendbar und ich habe das Gefühl, dass wir die alle noch eine Weile sehr, sehr gut einsetzen können und gebrauchen können. Außerdem bei dem Wetter ist ja das auch gar nicht so schlecht. Ich habe erzählt, dass es heute wieder sonnig war in Köln, ne? Hatte ich erwähnt kurz, ne?
Hattest du, ich hab's ja fast gedacht, auch wenn du es nicht erwähnt hättest. Bei uns war es mal wieder, oh Wunder, keine Sonne. Das ist ja schon der Standard hier.
Bei Generali fällt mir noch ein, die sind ja auch Partner des München-Marathons. Da ist ja jetzt auch offiziell die Zeit der virtuellen Teilnahme verlängert worden bis 31.12. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr tatsächlich auch noch mal gucken, wie weit ihr kommt in 2 Stunden 15 und 15. Ja, bin ich sehr gespannt, ob ihr bis Halbmarathon kommt oder weiter. Ja, wer es bis Marathon schafft, in der Zeit sollte sich bitte melden bei uns. Ja, das wäre sehr schön. Ja,
Dann können wir noch ein paar Tipps geben, wie man vielleicht doch noch die Olympia-Quali dieses Jahr angreifen kann.
Also, ihr macht es am besten so, ihr guckt, dass ihr irgendwo einen falschen Test herkriegt, ja. Und dann versucht ihr mal über eine sehr kurze Umsteigezeit in eine beliebige Stadt eurer Wahl in Europa zu reisen. Und dann schauen wir mal weiter.
Das wären die Rahmenvoraussetzungen.
Guck mal, er kann schon wieder lachen. Ist das nicht herrlich? Er kann schon wieder lachen. Wunderbar. Gut, abschließend habe ich, wir waren jetzt, glaube ich, durch, ne, mit den wesentlichen Punkten, die wir, was die Aktionen angeht.
Ja, wegen der Masken, genau, wegen der Masken, wir müssen uns noch überlegen, also nur das für euch am Rande, also das ist auch so eine, wir haben immer viele Ideen, dann stürzen wir uns rein und dann überlegen wir, wie wir die dann am Ende auf die Kette bringen. Also wir haben einfach gedacht, wir wollen irgendwie was Cooles machen, womit wir euch vielleicht eine Freude machen können, womit wir euch aber auch in der Zeit aktuell natürlich schützen können. Wir haben noch keinen Impfstoff und die Masken werden uns wohl oder übel noch erhalten bleiben. Es soll auch ein Produkt sein, was hochwertig ist und was vor allem auch wiederverwendbar ist. Und das erfüllt auf jeden Fall das, was wir da jetzt ausgesucht haben oder was eigentlich Ralf ausgesucht hat, muss man sagen. Auf jeden Fall. Wie wir das verkaufen oder so oder euch zukommen lassen, müssen wir noch überlegen. Wir haben noch keinen Shop. Wir beschäftigen uns aber gerade mit irgendwie Shop Solutions, sage ich jetzt mal, wie man das über online am besten machen kann, damit ihr das auch dann, also die ganze Abwicklung einfach irgendwie einfacher ist. Da müssen wir so ein paar Gedanken machen. Sonst sind wir damit eigentlich, glaube ich, fertig und können noch übergehen zur Weltpolitik.
Ja, genau, weil es gerade so schön ist. Ja, wir haben ja eben schon über die hehren Ziele des Seins diskutiert und die ganz großen Fürsten, sprich Thomas Bach, der IOC-Präsident und der, also dein oberster Chef ja praktisch, ja, Sebastian Coe, der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes, haben sich jetzt in eine verbale Keilerei verwickelt. Ja, aber die ist spannend. Ja, die ist insofern spannend, als wir ja schon auch diskutiert hatten, irgendwann mal im Sommer diskutiert hatten, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser berühmten Regel Nummer 50? Da geht es halt um Botschaften, die olympische Athleten während der Olympischen Spiele nicht machen dürfen. Ja, da geht es vor allen Dingen auch um religiöse Botschaften und politische Botschaften. Aber da fürchtet man natürlich auch, dass dann halt Werbebotschaften permanent da irgendwie verbreitet werden. Und das ist bis jetzt bei solchen Veranstaltungen verboten. Ja, so, jetzt ist aber Sebastian Coe, der ein bisschen anders tickt, was die Grenzziehung da angeht und im Zuge der großen Debatte Black Lives Matter, Menschlichkeit, also Humanity ist im angelsächsischen Bereich ein sehr großes Motto, haben in Deutschland auch ein paar Veranstalter aufgenommen. Jedenfalls ist am vergangenen Wochenende bei der World Athletics Gala in, also normalerweise ist sie in Monte Carlo, aber dieses Jahr war sie virtuell.
Virtuell natürlich, wie so vieles.
Genau, ist der President's Award verliehen worden. Und zwar an Tommy Smith, Peter Norman und John Carlos. Ja, auf meinem persönlichen Instagram-Account findet ihr das Foto von den dreien. Habe ich vor einigen Wochen mal gepostet, als der Jahrestag sich wiederholte. Nämlich, das sind die ersten drei bei den Olympischen Spielen in Mexico City über 200 Meter gewesen. Das wird oft verkürzt, dass es nur Tommy Smith und John Carlos waren, die da protestiert haben, weil sie den schwarzen Handschuh der Black Panther-Bewegung in den Himmel gehalten haben. Aber Peter Norman hatte auch so ein Badge da drauf. Der ist leider schon verstorben, ein Australier. Jedenfalls haben diese drei den President's Award bekommen für ein außergewöhnliches Einstehen, eigentlich gegen die Regeln, für Menschlichkeit. Und das hat Thomas Bach gar nicht gefallen, ja, weil die Leichtathleten sind natürlich schon immer noch eine sehr wichtige Sportart im internationalen Kontext. Vor allen Dingen, wenn so eine Sportart dann vorangeht, dann ist es ganz schwer, diese Regel Nummer 50 halt noch zu untermauern und festzuhalten daran. Es gibt Riesenbestrebungen von Seiten der Athletenkommission, das aufzubrechen. Und dann hat Thomas Bach jetzt bei der IOC-Session, die gerade läuft, gekontert und gesagt, ja, also das könnt ihr jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil damit verstößt Sebastian Coe gegen die Regel 1.3.5 der Leichtathletikregeln. Ja? Diese Regel, und das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, diese Regel verbietet politisches und religiöses Marketing. So heißt das tatsächlich dann. Ne? Also
interessante Begrifflichkeit.
Und, ja, genau. Political and religious marketing ist da verboten. Ja. Und Sebastian Coe hat dann gesagt, also die Menschenrechte und Menschlichkeit hätte für ihn nichts mit politischen Botschaften oder mit religiösen Glaubenssätzen zu tun. Punkt. Ich habe das Gefühl, das IOC ist gerade nicht in der Offensive. Ja.
Nein, den Eindruck hat man aber schon länger nicht mehr mit allem, was sie da so machen.
Ja, interessant ist, dass ihr ja gerade befragt worden seid als Athleten dazu, ja?
Richtig, ich habe gestern erst die Mail vom IOC bekommen, die, ich muss kurz überlegen, was war die Gruppe, die sie anschreiben? Ich glaube, Olympioniken, Olympiakaderathleten, ehemalige, also Olympioniken, die noch aktiv sind, aber auch ehemalige Olympiateilnehmer, da gab es eben gestern den so eine Umfrage vom IOC, die wurde heute, glaube ich, auch vom DOSB nochmal rausgeschickt an die deutschen Athleten oder zumindest wiederholt. Und da geht es genau darum, um diese Rule 50, wie wir dazu stehen und was wir okay finden, auf welchen Orten und Plätzen im olympischen Dorf oder auf dem Spielfeld oder wie auch immer, wo wir was wie in Ordnung finden. Das war echt, das hat eine Weile gedauert, aber natürlich habe ich daran teilgenommen, ist ja ganz klar. Und ja, ich denke, die Schwierigkeit in der Situation ist natürlich, diese Gratwanderung zu finden. Also natürlich halte ich, also gegen Rassismus zu demonstrieren, es steht für mich natürlich vollkommen außer Frage, dass das jetzt nichts ist, was verboten gehört. Das ist, finde ich, schon noch so ein bisschen so ein Relikt aus anderen Zeiten. Aber ich verstehe natürlich auf der anderen Seite, dass damit ja auch eingeschlossen werden soll, dass nicht irgendwie für, sagen wir mal, fragwürdigere politische Ansichten das irgendwie missbraucht wird, so zu demonstrieren. Weil das wird ja dann irgendwie schwer, da eine Trennschärfe reinzubringen. Und ich bin mal gespannt, wie das IOC das versucht, also wie sie es evaluieren und wie sie es dann auch umsetzen. Also erfahrungsgemäß gehen die da immer den Weg des geringsten Widerstands und Risikos. Also ich glaube, jetzt am Ende ist das jetzt erstmal so ein bisschen Beschäftigungstherapie, damit das so heißt, wir haben alle befragt und befürchte, dass da gar nicht so viel bei rauskommen wird. Andererseits muss man sagen, in vor Rio war damals die Rule 40 so ein Riesenthema, nämlich die Integration oder die, wie soll ich sagen, die eigenen Partner, die eigenen Sponsoren im Rahmen der Olympischen Spiele überhaupt nennen zu dürfen. Also da gibt es eine Frozen Period normalerweise, ich glaube 30 oder 40 Tage vorher und nachher und natürlich auch während der Olympischen Spiele, wo man eigene Partner, wenn die nicht auch IOC-Partner sind, in keinster Weise erwähnen darf auf Social Media oder Logos oder irgendwas. Das ist schon sehr stark aufgeweicht worden jetzt, zumindest in den letzten 4 Jahren, weil da der Widerstand der Athleten sehr, sehr groß war, verständlicherweise. Und zu den Kritikern habe ich natürlich auch gehört, weil ich meine, natürlich macht man den Sport nicht für Geld. Aber Olympische Spiele sind ja schon lange nicht mehr nur irgendein Sportevent, sondern da werden Milliarden mit umgesetzt. Beteiligung der Athleten, die die Hauptdarsteller dieser Spiele sind, ist bei null. Dann sollst du aber auch noch die Leute, die dich unterstützen auf dem Weg und überhaupt möglich machen, dass du diesen ganzen Wahnsinn über so viele Jahre betreiben kannst, um vielleicht einmal in deinem Leben da dabei zu sein. Die darfst du dann aber auch nicht nennen, in der wahrscheinlich bedeutendsten Ära oder Phase deiner sportlichen Karriere. Und da tut es mir halt leid, da habe ich einfach kein Verständnis für. Und ich finde es gut, dass da zumindest Fortschritte gemacht wurden.
Also ich bin ganz sicher, dass es eine Änderung der Regel 50 halt auch geben wird. Ich habe das Gefühl, dass sie dann so zu allgemeinen Botschaften kommen, ne? Wie ich gesagt habe, weißt du, dann kommen sie mit den großen, hehren Dingen, weißt du, dass so alle gemeinsam vor Beginn einer Session dann gegen Rassismus und für Menschlichkeit und so, das ist genau der Punkt, wo das nutzt gar nichts, ja, weil welchen Effekt hat die Antirassismus-Kampagne, die der Deutsche Fußballbund oder die FIFA schon seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, das ist relativ klein. So funktioniert das nicht. Ja? Spielabbruch jetzt Paris, das sind Aktionen, die konkret wirken. Ja? Aber ich bin sehr gespannt. Ne? Wir verfolgen das weiter. Ja? 1:31 haben wir selbst nicht mit unseren Frauen geschafft. Ne? Ich glaube, wir müssen mit unseren Frauen nochmal nachlegen.
Absolut. Da gab es ja auch schon viele Anfragen danach, ob wir das Ding nochmal wiederholen könnten. Haben wir schon im Hinterkopf auf jeden Fall.
Absolut. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, geht laufen. Du nicht.
Ne? Ich halte die Füße still.
Übrigens, Fahrradfahren ist geil bei dem Wetter.
Weißt du, wie kalt es bei uns ist? Also ich habe ja keine Rolle zu Hause. Es hat irgendwie plus minus 0 Grad hier gerade.
Während ihr dann alle laufen geht, werde ich in einer Privatsession dem Kollegen Philipp Flieger erklären, wie es mit Kleidung auf Fahrrädern sich verhält.
Ich habe ja noch nicht mal Überschuhe, also ich habe Radschuhe und alles schon.
Ah, das ist allerdings tatsächlich ein essentieller Punkt, da hast du vollkommen recht. Ne? Ja. Gut, ihr Lieben. Pleasure for us. Wir haben dich gerne leiden sehen, aber eigentlich nur beim Laufen und nicht davor, mein Lieber.
Das freut mich sehr. Ja, wir sagen danke natürlich für euch fürs Zuhören. Wir haben mal wieder einen Blick in die Statistiken geworfen. Das ist weiter beängstigend, sage ich mal. Wir freuen uns aber sehr, dass so viele von euch zuhören. Wir freuen uns auch, dass Generali uns hier unterstützt und das alles möglich macht. Wer noch Zeit und Lust hat, darf gerne bei Apple Podcasts noch eine Bewertung da lassen. Würden wir uns auch sehr freuen. Wir wissen, dass sehr viele über Spotify hören. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und vollkommen korrekt. Aber wer vielleicht über Apple Podcasts uns hört, der hat da auch die Möglichkeit, uns eine Bewertung da zu lassen. Das würde uns natürlich auch freuen. Und ansonsten, ja, während ich jetzt erstmal ein bisschen die Akkus auflade und die Beine hochlege, wünsche ich allen anderen, dass ihr weiter rausgeht. Versorgt uns gerne mit Family and Friends Infos weiter. Wir werden das so gut es geht teilen auf allen Accounts. Natürlich auf dem Bestzeit-Account, den wir für Instagram gemacht haben, aber auch auf unseren. Freut mich sehr, wenn andere Leute gerade rausgehen und ihre Freunde, Familie, wie auch immer, mitnehmen. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.